Crop FM Ausgabe Nummer 540. Wir schreiben den 24. Jänner 2025 und die Gäste heute Abend seid wieder ihr.
Das Thema ist offen, die Skype, Zoom und Telefonleitungen auch. Herzlich willkommen zum Crop FM Lagerfeuer Nummer 16 in der Season 25. Und natürlich gibt es heute den CropCon, es gibt die Skype-Leitung, es gibt natürlich die Möglichkeit anzurufen und es gibt auch die Zoom-Session. Und man findet das alles auf der Startseite, einfach, die Icons kann man eigentlich kaum übersehen, einfach draufklicken und dann alles Weitere fügt sich. Jetzt haben wir jetzt gleich zu Beginn schon welche angerufen, bitte ein bisschen Geduld, gleich ist es soweit. Ja, ein bisschen turbulent jetzt. Ich merke, man ist dann ein bisschen eingerostet nach der Pause. Aber ich glaube, es läuft alles. Ich glaube, alle hören was. Wunderbar. Der Chat fühlt sich auch. Ja, neuer Server übrigens. Also wir haben, nachdem diese Sendung ja vor circa 25 Jahren auf Radio Helsinki in Graz, also warum auch immer Radio Helsinki in Graz, Radio Helsinki heißt, gestartet wurde, also das freie Radio in Graz, das gibt es natürlich noch immer. 2015 bin ich dann quasi ausgezogen und mache jetzt da mein eigenes Ding auf Stream und jetzt sind wir irgendwie wieder nach Helsinki zurückgekehrt, weil der Server, der neue Server, ein wirklich flottes Ding, steht in Helsinki. Und so ist es, ja. Und heute ist quasi die Premiere, deshalb bin ich ein bisschen aufgeregt, weil natürlich, man schaut immer, funktioniert wohl alles. Also ich hoffe, es klappt alles. Ja, und wer immer diese Sendung von wo auch immer hört, ein Besuch auf der Website von CropFM lohnt sich. Man findet dort das Archiv mit allen, fast allen bisherigen Sendungen, einen RSS-Feed, Hintergrundinformationen zu den Gästen. Heute sind die Gäste, aber seid die Gäste aber ihr. Das heißt, da findet man jetzt nicht viel Informationen. Natürlich die Anrufe und so weiter sind alle anonym. Und was, Merlin, wie hast du mich kontaktiert? Aha, ja, also Mimi ist auch da schon im Chat. Alle sind wieder da. Freut mich sehr. Rimski, Mohnbrötchen, amüsierter Zeitgenosse, ja, Miskatonic ist da, sehr schön. Ja, und genau, auf der Website findet man natürlich auch den Chat und jetzt bei laufender Sendung dann die Links etc. cropfm.at und natürlich den orangen Button mit dem Herz. Nicht vergessen. Das ist der CropFM-Spenden-Button. Das geht über, mittels Überweisung, mittels Bitcoin oder auch als PayPal. Und ganz, ganz großes Danke an alle, die den schon verwendet haben. So ein Serverumstieg geht richtig ins Geld. Ja. So. Das Schwierigste ist dabei natürlich immer die Software. Ja, da haben wir die letzten 2-3 Monate herumgekämpft. Und natürlich findet man auf der Startseite auch den Newsletter. Gleich im ersten Satz mit dem Glöckchen daneben. Macht ziemlich viel Sinn, weil man dann weniger leicht eine Sendung übersieht. Und auch heute wieder natürlich das Titelbild von Matthias Töpfer. Und Matthias Töpfer macht generell die ganzen Illustrationen auf CropFM. Ja, und es hat sich natürlich extrem viel getan seit der letzten Sendung. Da habe ich die News eigentlich so quasi, waren die völlig davon blockiert, kann man sagen, von den Drohnen, die da überall plötzlich rumschwirrten. Und sie tun es noch immer. Und aber jetzt neben der Amtseinführung von Trumps zweiter Präsidentschaft, die auch wirklich sehenswert war, willkommen im goldenen Zeitalter, kann ich nur sagen, waren in alternativen Medien vor allem die Aussagen von Jake Barber, einem ehemaligen Mitglied einer Top-Elite-Einheit der Air Force und von weiteren Whistleblowern, beherrschendes Thema. Samt wenig Aussagen, Video über ein 6 wahrscheinlich Meter großes Ei, ausgerechnet, das eher lieblos mit vermutlich einem Hubschrauber in die Landschaft gelegt wird und dann einfach weiterrollt. No idea, was das jetzt wirklich war. Diese Aufnahme stammt jetzt auch nicht wirklich direkt von Barber, sondern wurde von News Nation über andere Wege erhalten. Also mir ist noch immer nicht ganz klar, zeigt das jetzt irgendwas, was Barber wirklich selbst gesehen hat? Keine Ahnung. Mittlerweile will man auch jetzt ganz unabhängig davon, nehme ich an, in der Antarktis ein weiteres Ei aus einer Tropfsteinhöhle geborgen haben. Also, ich bin erst überzeugt, wenn man ein blaues Ei, idealerweise pulsierend, findet und levitieren soll es dann auch noch. Ja, aber ganz im Ernst, ohne das ganze Brimborium sind die Aussagen von Barber meiner Meinung nach schon sehr spannend. Vor allem auch, weil er wie zuvor David Grush von ehemaligen Vorgesetzten und Kollegen Rückendeckung erhielt und somit durchaus glaubwürdig erscheint. Aber heute interessiert uns natürlich vor allem, was denkt ihr über das Ganze oder über was wollt ihr sonst so sprechen? Und in den Crop FM News, da findet man natürlich ganz viele Links auf die Themen, die ich jetzt vorgelesen habe und noch einiges mehr.
Crop FM Lagerfeuer.
Aus den Untiefen der Wirklichkeit.
Crop FM Lagerfeuer. Tarek.
Hallo Sabine.
Wunderbar, dieser neue Jingle.
Ja. Ja, mir gefällt auch.
Ja.
Und es erinnert so ein bisschen an den Sommer jetzt, vor allem vom Bild her.
Ja.
Ja, was für ein Jahr ist da zu Ende gegangen. Wir haben uns beide verletzt.
Nämlich genau.
Ziemlich. Also du hast ja, hast du das schon mal erzählt auf Sendung gehabt?
Ja, glaube ich nicht. Nein.
Willst du das in ausführlicher Weise erzählen?
Also, ja, so ausführlich wie nötig, ja, weil wir gesagt haben, wir tun ein bisschen so updaten, was ist bei uns auch so passiert in den letzten Monaten.
Ja, also du hast da, das kann man ja sagen, du hast da quasi sehr unfreiwillige Nahbegegnungen mit einer Motorsäge.
Mit einer Motorsäge gehabt, ja genau.
Und hast dich am rechten Arm. Aber das kannst du besser.
Ja, genau. Also hat mir ziemlich heftig bin ich da, obwohl ich es eigentlich überhaupt nicht wollte. Also ich halte mir nochmal von solchen Geräten wirklich fern und es war mir eigentlich, war überhaupt nicht das Thema, dass ich da in die Nähe komme. Aber durch äußere Umstände bin ich dann wirklich leider Gottes dazu bewegt worden, da in die Nähe zu kommen und bin mit meinem Unterarm an das Gerät kommen. Und das war eine ziemlich, ziemlich heftige Schnittverletzung, ja, muss ich sagen.
Ja, ich kann mich nicht erinnern, wenn du mir das erzählt hast, mir ist das echt nicht aus dem Kopf gegangen. Ich habe mir echt gedacht, wie knapp war denn das jetzt? Ne? Also diese Motorsäge, wenn die da, das ja. war da in deiner Bauchgegend.
Es war tatsächlich der Unterarm, den es erwischt hat, aber es hätte theoretisch auch auf Bauch-Brusthöhe passieren können, weil mein Pullover war da kaputt, also...
Wahnsinn.
Wenn die da eingefadelt hätten, naja, gut. Wollen wir nicht weiter?
Es nicht visualisieren.
Ja, genau. Ist Gott sei Dank nicht passiert. Ich habe anscheinend dann doch irgendwo einen Schutzengel gehabt.
Ja.
Spannend ist einfach so, wie der Körper reagiert auf so eine heftige Verletzung. Weil man hat da einfach null Schmerzen. Man ist komplett wie in Trance, aber dennoch fokussiert auf das Wesentliche, was jetzt so Punkt für Punkt passieren muss und so. Also es war eigentlich wirklich ein interessantes Erlebnis so gesehen. Ja?
Gratuliere, aber das hättest du anders auch haben können.
Ja gut, was dir, wenn es am Ende dann gut ausgeht, also es funktioniert alles wieder. Es hat keinen Nerv erwischt, es hat keine Sehnen durchschnitten und somit bin ich wirklich mit sehr glimpflich davon gekommen im Vergleich. Und du hattest dann auch einen Unfall, gell?
Ja, genau. Ja. Also bei mir war es nicht ganz so glimpflich. Also es war ein Oberarmbruch. Ich habe das erzählt. Ne? Und ja, ich laboriere dann auch immer natürlich dran herum. Und Beweglichkeit ist eingeschränkt. Heute wieder hatte ich einen Termin. Also ob es wieder so wird, wie es vorher war, nicht unbedingt klar. Also der Arzt glaubt eigentlich nicht, dass das ganz so wird, ja, von der Beweglichkeit her. Vor allem diese Seitenbewegung, da geht jetzt im Moment voll die Schulter mit und so. Mhm. Es hat sich auch verschoben. Ja, das ist halt, wie geht's dir nach dem Stunt? Ja. Mhm. Passt auf euch auf, hat Ja Moin geschrieben, ja, wir tun's, ja. Gute Besserung an alle, die es erwischt hat. Ja, auch an alle anderen natürlich, die es erwischt hat. Mit was auch immer. Bei mir war es eben ein Oberarmbruch. Es ist extrem langwierig. Man muss extrem lang am Rücken liegen. Es tut natürlich noch immer weh bei Bankenbewegungen. Das wird dann noch lang so sein. Physiotherapie, Heilmassagen. Ich habe Gott sei Dank eine großartige Masseurin, bei der ich schon länger bin, seit Jahren schon. Ein schräges Jahr, gell? Ja, bei mir halt noch leider mit leichten Nachwehen, aber gut, ich tue jetzt dann fleißig üben und ich hoffe halt, dass ich da dann zumindest
das doch wieder so weit,
dass es mir Sachen jetzt im Alltag jetzt überhaupt nicht, also die Überkopfbewegung, die ist halt im Moment, geht sie halt noch nicht so richtig. Ja, die wird dann schon besser gehen, aber mich stört halt auch, dass da die Schulter jetzt mitgeht. Aber das wird sich noch bessern, schauen wir einfach. Ne? So ist es halt, das Leben. Aber ich meine, irgendwann zerfällt der Körper sowieso zu Staub. Also, was soll man tun?
Aber so lange wollen wir ihn doch irgendwie einigermaßen gut verwenden können und uns eigentlich gut um ihn kümmern. Ja, da hat jetzt gerade jemand im Chat die Frage gestellt, warum machst du Männersachen, Sabine, Männerarbeiten? Ja, eigentlich habe ich es ja nicht gemacht, das ist ja das Ding. Ich bin dann einfach nur dem Gerät so nahe gekommen, das eh ein Mann gehalten hat. Aber ja, gut, lass mal das.
Aber es gibt ja auch Frauen, die wunderbar mit Motorsägen umgehen können.
Voll, also, aber ich habe es nicht gelernt, also deswegen würde ich das jetzt gar nie in Erwägung ziehen, wirklich damit zu arbeiten. Ja.
Wir wollen da jetzt keine Klischees bemühen, obwohl die natürlich jetzt immer moderner werden wieder. Aber so ist es halt. Tarek, höre ich da schon Galgenhumor?
In Bezug auf zu Staub werden?
Zu Staub werden, das ist kein Galgenhumor. Das ist einfach Rimski, das ist die Realität. Wenn du es noch verdrängst, dann kann ich dir nicht helfen. Room 302.
Wenn wir das jetzt richtig interpretiert haben, die Frage oder Aussage mit dem Galgenhumor.
Was schreibt Rumte? Tarek, halte dir immer vor Augen, dass es sich so entwickelt, wie du glaubst. Allein deshalb wäre die gesamte Community in der Lage, deine Gesundheit wieder richtig herzustellen. Rum 302, tatsächlich, ich bin da durchaus bei dir. Es ist aber nicht so, dass sich das so entwickelt, wie man glaubt. Also das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass man als Einzelner die Realität beeinflussen kann. Aber zum Beispiel so bei Unfällen Heilerfolge, ja, das kann, also jetzt zum Beispiel durch Gebet oder so. Ja.
Das ist ja sogar nachgewiesen. Ne?
Es ist nachgewiesen.
Das ist ja wieder das Thema Bewusstsein, was man ja eh schon in mehrfacher Hinsicht immer wieder mal von allen Seiten auch als Thema gehabt haben und was auch heute eigentlich wieder Thema sein könnte.
Es ist in Wirklichkeit das einzige Thema, das ich da behandle. Ja, es wird mir, genau. Es war eigentlich von Anfang an, also wenn man auf die Seite geht, da sieht man ja die Themen, die sind dann so größensortiert, wie welcher meisten vorkommt. Bewusstsein ist das, was fast überall irgendwo mitspielt, no nah. Und ich lese übrigens gerade ein wirklich tolles Buch von Bernardo Kastrup, Meaning in Absurdity, What Bizarre Phenomena Can Tell Us About the Nature of Reality. Also was bizarre Phänomene uns über die Natur der Realität sagen können. Und es ist, also er vertritt da den sogenannten Idealismus, ja, also so von Plato und Höhlengleichnis kommend, ja, dass das, was wir da sehen, ist eigentlich eine Illusion. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, da muss ich den Walter Brandner danken, den Dr. Nachtstrom, der hat mir dann irgendwann einmal ein Video geschickt. Also anscheinend habe ich da in der, ich glaube, ich habe ihn da irgendwie mit Tom Campbell angejunkt und er hat mir dann ein Video geschickt, wo Tom Campbell mit Bernardo Kastrup spricht. Und das habe ich, im ersten Moment war ich mir nicht so sicher, aber es hat mich dann total fasziniert. Ich habe mir dann ein Interview von ihm angehört über dieses Buch und eben über das UFO-Phänomen. Er hatte auch als Kind eine Sichtung. Er ist ein unglaublicher Hardcore-Informatiker und ich glaube Physiker. Sein erster Job war in CERN. Die Algorithmen zu entwickeln, die quasi die Daten vorfiltern. Ich weiß, jetzt denken dann alle, das ausfiltern, was interessant ist. Nein, das, was schon bekannt ist, auszufiltern, sodass quasi nur die neue Physik unter Anführungszeichen übrig bleibt. Das war so sein erstes Ding. Und also ein penetrant intelligenter Mensch, der aber dann doch extrem offen ist und Idealist ist und da eine Theorie entwickelt, die ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Wirklich, also ist für mich gleiche Ebene wie Campbell, kommt aber von einer komplett anderen Richtung. Er hat also nicht so viele Meditationserlebnisse, also meditieren, da ist ja der Tom absoluter Meister, also das liegt ihm komplett im Blut. Und aus dem heraus hat auch Tom Campbell seine Theorie entwickelt. Bei ihm sind es eher luzide Träume und Träume sind dafür immer ein sehr, sehr wichtiger Teil dieser Realität. Also ohne da jetzt zu viel zu verraten, aber quasi das Leben ist eigentlich ein Traum, ein ganz spezieller, ein Traum, auf den wir uns alle geeinigt haben. Das ist quasi die Konsensrealität. Deshalb ist es ja nicht so einfach zu ändern. Und das, ja, wir können uns das schon einreden, aber wir wissen einfach, dass die Realität, die, in der wir alle leben, die ist schon ein bisschen hartnäckig. Ich sage nicht, dass man sie nicht beeinflussen kann. Natürlich können wir das. Wir tun das ja jede Sekunde. Aber ich meine jetzt einfach nur, sie hinsetzen, die Schläfen reiben und sagen, ich will jetzt, dass das und das wieder gut ist. Es hilft sicher, auf jeden Fall positives Denken, ja. Aber ja, also Zaubern ist ein hartes Geschäft. Genau, und das alles beschreibt er. Ich hab's verlinkt, übrigens das Buch. Also ich bin gerade so in den letzten Zügen und falls wer das auch lesen möchte, ich wäre so ein Austausch, oder falls es jemand schon kennt, ja, wäre ich an Austausch sehr interessiert. Also vor allem auch dieses Absurde, das hebt er total hervor. Amüsierter Zeitgenosse, so einfach ist es leider nicht, Tarek. Wie einfach, das müsstest du mir jetzt erklären, auf was du dich da.
Man muss es können, ist dann noch der Nachsatz. Ja, natürlich.
Klar,
aber
klar. Na, ich weiß schon, also du meinst jetzt wegen, man reibt sich ein bisschen die Schläfe. Naja, das war jetzt natürlich jetzt, man kennt ja hoffentlich die Polemik, zu der ich mich manchmal hinreißen lasse. Aber natürlich ist es nicht so einfach, ja. Aber es ist auch nicht so schwierig auf der anderen Seite. Es ist eigentlich, wenn Idealismus tatsächlich zutrifft, also dass das, was wir sehen, eigentlich die Illusion ist und das, was wirklich ist, eigentlich viel tiefer liegt, ja, vielleicht im kollektiven Unbewussten, so wie das Jung beschrieben hat. Übrigens, Carl Gustav Jung, ich muss mich jetzt endlich einmal mit ihm beschäftigen. Ich habe immer nur mit dem anderen Freud Schüler beschäftigt, nämlich Reich, der natürlich auch extrem faszinierend ist. Das war der andere Lieblingsschüler Freuds. Aber Carl Gustav Jung, auf den bezieht sich nämlich Bernardo Kastrop die ganze Zeit, wieder einmal. Und ich habe bis jetzt immer nur über Jung gelesen. Ich muss jetzt einmal Jung lesen und dann muss ich einmal, ich kenne sogar jemanden, ich hatte sogar mal jemanden, der sich selbst als Jungianer, ja, wie auch immer, Jung gebliebener bezeichnet hat. Und vielleicht lade ich den nochmal ein. Genau, und das haben wir jetzt vorher schon ganz, also kaum waren wir noch überhaupt am Platz, es hat die Sendung noch gar nicht gestartet, haben schon zwei Leute über Skype angerufen. Sorry, das hat am Anfang, das hat mich dann irgendwie ein bisschen überfordert. Bin nämlich ja verkühlt, vielleicht hört man das, zu eurem Überfluss. Die letzte Woche war großartig lustig. Daher bitte einfach jetzt anrufen, also oder vielleicht war es ein Versehen, aber... ich hoffe nicht. Und ansonsten eben auf der Startseite gibt es dann einen Link für Skype und Zoom und beziehungsweise auch Telefon. Also man kann über Telefon, man muss dann halt, idealerweise macht man das dann, da haben wir jetzt einen Anruf. Der erste Anruf heute Abend, hallo.
Hallo?
Ja.
Hallo.
Hört ihr mich?
Wir hören dich, ja? Hallo. Du könntest näher ans Mikro gehen, dann würden wir dich noch besser hören.
Ja. Ist es jetzt besser?
Es ist besser.
Ja.
Ich habe nämlich Kopfhörer auf und ich hoffe, dass sich das nicht gegenseitig stört oder so.
Ah, den Stream hast du ausgeschalten, oder?
Genau.
Ja. Okay.
Ich bin jetzt nur über Skype hier. Genau.
Es ist ein bisschen inkonsistent vom...
Bisschen leise bist du noch immer.
Also, aber es wird...
Wenn es geht, näher ans Mikro ran, aber es geht schon. Ja, herzlich willkommen in der Season 25 und Gratulation, du bist die erste Anrufer des neuen Jahres.
Ja, hui, hi, sehr schön, freue mich.
Ja, was treibt dich denn so um gerade?
Genau, also hier ist Katrin und zwar Katrin am Meer zu Hause.
Hallo Katrin, ich habe dich an deiner Stimme schon erkannt, ich wollte nur nichts vorwegnehmen.
Hallo Sabine.
Hi. Freut mich, dass du anrufst.
Ja, wurde ja endlich mal Zeit, nachdem das ja eigentlich schon super lange geplant war. Mhm. Aber ich letztens mal nicht konnte, leider.
Ja, und dann war ja auch noch so der meinerseitige Irrtum, dass wir im November irgendwo noch ein Lagerfeuer haben, aber das haben wir dann ja, das war eben, wie gesagt, ja, ein Irrtum meinerseits. Und da warst du dann auch schon drauf eingestellt fast, gell?
Genau, ich habe geguckt, genauso wie heute, und dachte, ich kann gar nicht anrufen, was ist denn das für ein Thema? Nee, genau. Nee, aber das ist gerade perfekt, dass es jetzt passt, genau, weil ich glaube, jetzt ist eh der bessere Termin, um über all das zu reden, was ich dem Tarek ja schon im Sommer erzählen wollte und dir natürlich auch, ja, genau.
Jetzt aber noch einmal, weißt du, wo dein Mikro ist, weil es ist schwierig, dich zu hören. Bitte geh.
Also ich sitze am... Ja, ich sitze am Handy und habe das Handy direkt vor meinem Mund. Deswegen.
Jetzt ist besser. Und bitte versuch so zu bleiben. Es ist uns wirklich leider. Ja, und ich bin mir sicher, du erzählst was Interessantes und es wäre dann schade.
Es haben nämlich im Chat auch schon ein paar geschrieben, dass sie nicht so gut hören und es wäre wirklich, wirklich schade, ja. Also noch einmal zur Einführung deiner Person. Weil auch im Chat aber gefragt haben, wer, was. Katrin am Meer zu Hause ist dein YouTube-Kanal?
Ja? Genau.
Genau.
Ja. Ah, und, okay, ja.
Ja.
Ah. Ich habe auch schon mal kurz reingeschaut, ja.
Genau. Und ich habe das eben damals vom Tarek weitergeleitet bekommen, deine Serie, und habe das dann aufgesaugt. Habe das zweimal gehört bis jetzt und werde es sicher auch noch ein weiteres Mal hören, mindestens, vermutlich. Weil es einfach sehr, ja, also deine, wie sagt man da jetzt, ja, Serie, dein Konzept, dein Verständnis von dem, wie, was auf der Erde so los ist, ist einfach sehr spannend in meinen Augen. Ja. Und sehr schlüssig. Und vielleicht, weiß ich nicht, wäre das jetzt dein Plan, dass du da ein bisschen drüber sprichst, oder wie hast du das gedacht?
Genau, das könnte ich gerne machen. Ich kann gerne versuchen, mal so einen groben Überblick zu geben, weil es ist ja schon ein bisschen viel eigentlich, ist ja nicht umsonst eine Serie, ne?
Mhm. Ja. Aber vielleicht sagst du nur ganz kurz, um was es da so geht, weil jetzt weiß gerade, wie in die Tiefe werden wir wahrscheinlich jetzt nicht gehen können. Genau. Ja. Aber ja. Du, bei dir geht es um einen Teufel, oder? Haben wir das richtig in Erinnerung?
Ja. Der ist eine relativ zentrale Figur, das stimmt. Genau. Aha. Aber eigentlich geht es vor allem darum, wie wir dem Teufel von der Schippe springen können, was ja eigentlich noch viel wichtiger ist.
Hat uns der auf der Schippe?
Ja, aber ich würde mal sagen, wenn wir uns die Realität anschauen, sieht ja nicht so richtig gut aus zurzeit so generell auf der Erde, ne?
Ja, kann man schon so sagen.
Nein.
Genau. Und das ist genau das Phänomen, das ich mit dem Teufel sozusagen erkläre. Und dann erkläre ich auch, wie man eben, wie gesagt, ihn auch von der Schippe kommt. Ja, genau.
Okay. Aber warum ist da der Teufel schuld? Ich meine, brocken wir uns diese Suppe nicht selbst ein?
Teils.
Also ich will jetzt den Teufel nicht in Schutz nehmen.
Aber, als ob er das bräuchte, Tarek, als ob er das bräuchte. Aber ich weiß,
ja. Also ja, es ist schon richtig. Also wir sind verantwortlich am Ende. Ne? Da aus der Nummer kommen wir nicht raus. Aber die Schuld, ja, würde ich mal ganz klassisch schon dem Teufel geben. Denn ich steige da jetzt einfach auch mal ein. Der Teufel ist, ich betrachte ihn als Archetypen, ne? Um das gleich zu sagen, ich bin nicht religiös. Aber ich benutze gerne das Vokabular, weil die Begriffe schon sehr interessant sind. Und die Wortbedeutung vom Teufel ist Durcheinanderwerfer, ja? Chaosstifter und insbesondere eben auch Lügner und auch Zerwürfnisstifter. Und er ist der Archetyp der Zerstörung tatsächlich. Und deswegen ist er die zentrale Figur. Und er macht das tatsächlich mit der Lüge.
Ja. Aber interessant, dass du Archetyp sagst, also das erinnert mich jetzt auch schon wieder an Carl Gustav Jung, ne? Weil der hat ja dieses Konzept der Archetypen aufgebracht. Und Archetypen ist ja was recht Interessantes, weil, also man, sehr viele verstehen das ja auch falsch, ne? Weil der Teufel jetzt in dieser Inkarnation, in der sich jetzt die meisten vorstellen, das ist nicht der Archetyp, sondern der ist nur quasi eine Instanz dieses Archetyps. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, auf welchen Archetyp du da jetzt beziehst, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, aber offenbar sind Archetypen ja eher so Muster, die dann aber erst mit Leben gefüllt werden. Ne? Und manchmal ist es dann, ne? Also der Archetyp selbst ist einmal gar nichts, das ist nur so ein, ja, das ist quasi ein Konzept, eine Idee, so hätte ich das jetzt verstanden. Ne? Und
genau, ein Prinzip könnte man auch sagen.
Ein Prinzip, ja, genau. Und der Teufel wäre dann jetzt halt, keine Ahnung, vielleicht gibt es den Archetyp des Zerstörers, ja. Das wäre dann, bei den Indern ist es Shiva dann, oder?
Ganz genau. Auch die.
Aber Shiva ist ja zum Beispiel keine negative Figur. Shiva ist einfach einer dieser Götter halt, die.
Naja, das sagst du ja auch, Katrin, oder? Dass der Abbau an sich, also Aufbau und Abbau als so gegenüberliegende Pole oder als, ja, verstehst du, was ich meine, ne? Abbau, Aufbau, dass das eigentlich das eine das andere immer bedingt. Und das ist ja auch naturgegeben, gell?
Genau. Das gehört zum Lebenszyklus dazu. Mhm. Und das können wir uns auch nicht irgendwie wegmanifestieren, wegzaubern oder so, ne? Genau. Das sind grundlegende Dinge, die werden immer bleiben. Und der Abbau per se ist erstmal nichts Bösartiges in dem Sinne. Also wir essen, also ich bin beispielsweise auch de facto Fleischesser, ja. Also und insofern der Tod eines anderen Lebewesens gehört auch dazu, dass ich überhaupt überleben kann. Und das sind Tatsachen, um die kommen wir nicht herum. Und das ist nicht bösartig, aber der Teufel, der eben nicht nur, ich nenne das, also jemanden aus seinem Körper herauswürfelnd sozusagen, ja, also exkarnieren. Das ist sozusagen der Gegenpol zum Inkarnieren. Ich fange vielleicht mal ein bisschen weiter vorne an. ich sehe Menschen als Bewusstseinsfunken. Du hattest ja eben auch, oder ihr beide hattet eben auch schon von Bewusstsein gesprochen. Mhm. Wir sind Bewusstseinsfunken, die in menschliche Körper inkarnieren. Und dann eben lebend hier auf der Erde, im Raum, Zeitgefüge Erde, so nenne ich das, hier unterwegs sind. Für eine Lebensspanne, für einen Lebenszyklus. Ja, so. Und dieser Lebenszyklus besteht immer aus geboren werden, wachsen, ja, dann eine Stabilitätsphase, dann wird der Körper schwächer und dann sterben wir. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und eben Shiva und auf der anderen Seite Brahma und dann in der Mitte haben wir ja noch, was haben wir noch?
Vishnu,
genau. Genau, das sind diese drei Kräfte, sind daran beteiligt und die sind jetzt nicht bewertbar als bösartig oder negativ in dem Sinne. Das ist ganz natürlich sozusagen. Das Problem mit dem Teufel, der natürlich ganz klar auf der Vishnu-Seite steht, der hat uns ausgetrickst mit seinen Lügen. Ja? Lüge und Betrug sorgt dafür, dass die Kräfte, die am Aufbau beteiligt sind, ne, diese Brahma-Kräfte, dass sie ihren Job nicht mehr machen. Und dadurch sind wir in eine Disbalance geraten. Und dann wird es richtig, richtig hart. Weil dann haben wir nicht mehr so ganz natürliche Zyklen von Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wo es dann wirklich immer wieder schön hoch geht und wieder runter und hoch, sondern es geht insgesamt bergab. Und das ist das Problem, das ich insgesamt sehe. Mhm. Und das ist der Teufel, der das macht, mit seinen Lügen. Weil die Kräfte, die aufbauen, die brauchen unbedingt die Wahrheit, um überhaupt etwas aufbauen zu können. Und wenn sie die nicht mehr haben, sind sie schon allein so geschwächt, dass der Teufel leichtes Spiel hat und es wird alles immer schlechter.
So. Also eine nach unten Spirale, der es am besten zu entrinnen gilt. Und du hast vorhin schon erwähnt, dass eben da gäbe es schon ein Rezept dafür und wir müssen eben unser Schicksal diesbezüglich wieder in die Hand nehmen, so wie ich das aus deiner Serie rausgehört habe. Und da hast du auch Vorschläge dafür, oder?
Genau, ich habe da so ein Rezept. Also der Kern ist, ich habe das auch aufgeteilt, es gibt also aus dem abstrakten Modell, das ich da entwickelt habe, kann man sozusagen ein Experiment machen, in die Realität hinein inkarniert quasi, ja. Diese Kräfte dieser Trimurti hier von Aufbau, Stabilität und Abbau, die inkarnieren zu verschiedenen Anteilen sozusagen in diesem menschlichen Körper, ja, und agieren das aus. Und ein Teil dieser Aufbaukräfte, das sind nur, sage ich, aus diesem Modell heraus 25% der Menschen. Die richtigen Abbaukräfte, die so richtig böse sind, tötend sind, lügnerisch und so weiter und so fort, Psychopathen im Kern, das sind auch 25%. Und die Kräfte, die die Stabilität ausagieren, das sind 50%. Ne? Das ist so diese klassische Masse, ja, die auch so gerne Schlafschafe genannt werden. Genau, das ist eigentlich sehr interessant, weil in der Empirie sieht man das ja auch tatsächlich, dass eine große Masse überhaupt nicht beurteilt, ist etwas richtig oder falsch, wahr oder unwahr. Wenn es Meinung ist, herrschende Meinung, dann halten die das für richtig und tragen das weiter. Es ist denen völlig egal, ob es wahr oder ist oder nicht. Ne? Das sind diese Schafe, die einfach die Stabilität herbeiführen. Mhm. Das, was ist, ist so. Punkt. Und das tragen wir weiter. Ne? Das heißt, wir können die auch mal komplett in Ruhe lassen. Diese 50%, die sind, wie sie sind, die können wir auch nicht ändern. Aber was halt spannend ist, die 25% dieser, ich nenne die Löwenkräfte, die müssten eigentlich auch ihren Job machen und das tun sie schon lange nicht mehr und immer schlechter auch. Ne? Also ein paar versuchen das ja noch, aber es wird immer schwächer, weil zu viele Lügen im Raum sind. Sie glauben zu sehr auch an Lügen und können deswegen nicht sauber, gut, schöpferisch wirken sozusagen. Und quasi an die richte ich mich und sage, hey Leute, wenn ihr das in euch tragt, diesen Wunsch, das Leben wieder erblühen zu lassen und alles wieder schön zu machen und so weiter und so fort, dann ist das Mittel der Wahl die Heldenreise, ne, die klassische Heldenreise von Campbell. Das ist nämlich eigentlich eine Musterbeschreibung von Lernen und Forschen und Meistern, also so Herausforderungen meistern. Und das geht besonders gut mit zwei ganz tollen Mitteln. Das ist auf der einen Seite die Divination, ne, kennt man Tarotkarten, Astrologie, I Ching und diese ganzen Methoden. Das ist, wir fragen sozusagen Gott, sag mal, wo bin ich hier eigentlich? Was ist hier eigentlich los und worauf muss ich jetzt achten? Und auf der anderen Seite haben wir dann die Magie. Und das hatten wir ja eben auch schon hier. Das Zaubern ist ein hartes Geschäft. Das ist, wir können Gott auch darum bitten, hey, ich habe das und das Ziel. Bitte hilf mir dabei, dass das real wird. Das nennt sich dann eben Magie oder eben auch Gebet. Und das sind unsere Möglichkeiten, real wirklich dem Ganzen nochmal ein Gegengewicht entgegenzusetzen.
Ja. Jetzt hast du gerade das Stichwort Magie erwähnt. Wir haben das ja heute eigentlich fast schon ein bisschen angeschnitten auch. Mit dem, die Realität ist, wie sie ist. Es ist quasi eine eine Übereinkunft unserer kollektiven Bewusstseine, ja, also über Jahrtausende und Jahrmillionen, dass die Physik so ist, wie sie ist, zum Beispiel, und mit Magie oder unter Magie verstehst du jetzt was genau?
Also ich komme erstmal noch auf diese Übereinkunft zurück mit der Realität. Ne? Wir haben da zwei verschiedene Ebenen, die, glaube ich, auch sehr gern durcheinander gehen. Das ist ein Teil der Lügen des Teufels in meinen Augen. Wir haben auf der einen Seite die Kultur, was heutzutage im Pseudo-Neusprech, was aufregender klingt, Matrix genannt wird. Das ist Kultur. Das heißt, das ist das, was wir an Gedanken, Überzeugungen, Haltungen und so weiter miteinander teilen und eben auch unser gesamter Wissenschaft, den wir miteinander teilen, das ist die Kultur. Aber die Realität, die Natur, ja, das ist durchaus fix, also das ist keine Einbildung, das ist kein Maya, keine Illusion, sondern die Realität ist tatsächlich hart. Ja? Also, das, wenn man sich den C irgendwo schlägt, dann weiß man, das ist real. Ne? So, natürlich kann man es auch das weglegen.
Oder sich den Oberarm bricht oder bekannt mit der Motorsäge macht.
Ja, so ein Pflaster ist hart.
Ja, gute Besserung euch beiden. Ja,
danke, ist schon meinerseits schon wieder gut.
Oh Gott, danke, ja. Und dir auch noch, Tarek, weiterhin.
Danke.
Genau, also das sind Realitäten und das ist keine Illusion. Ja. Das, finde ich, sollte auch ernst genommen werden. Aber der Witz an der Sache sozusagen ist, trotzdem geht immer noch Geist über Materie. Also wir können tatsächlich mit dem Geist trotzdem, obwohl die Materie fix ist und hart ist, können wir sie trotzdem auch noch beeinflussen. So. Und das ist dann Magie. Meine Lieblingsmagische Praktik ist wirklich Neville Goddards Gebetsmethode, weil das eine sehr einfache Magieform ist. Man braucht kein Handwerkszeug, man braucht kein Ritual, kein sonst irgendwas. Es ist eine ganz, ganz einfache, sage ich jetzt mal, meditative Methode. Und ich finde, es wäre mal ein Versuch wert, das auch mal zu versuchen mit der Verletzung, ob sich da eventuell irgendetwas noch besser heilen ließe. Also ich würde es nicht ausschließen, sage ich jetzt mal so.
Naja.
Genau. Mhm. Also das geht schon, aber Magie hat eben auch, das ist nicht omnipotent, eben auch im Sinne, wie ihr das auch schon sagtet, wir können uns jetzt nicht irgendwie einfach zurechtreden, die Welt sei im Frieden, nee, so funktioniert das nicht, sondern jeder Einzelne von uns hat ja immer einen Einflussbereich, eine Einflusssphäre, die endet auch irgendwo. Ja? Also wir können für unser Leben Magie bewirken und beispielsweise auch für das Leben von geliebten Menschen, wenn sie uns nur bitten, idealerweise, ja? Weil wir sollten nicht in andere Leute Leben reinwerken. Das geht schon, aber wir können jetzt nicht die Welt retten damit. Ne? Das geht leider nicht. So einfach funktioniert es nicht.
Ja, die Welt muss sich halt auch retten lassen wollen.
Das tut sie auch nicht, genau. Richtig.
Ja, sehr spannend. Und sag vielleicht noch mal deinen YouTube-Kanal. Also dort kann man dann quasi all das sich dann im Detail anschauen. Und ich überlege, vielleicht wäre es ja wirklich auch mal interessant, wenn ich dich einmal für ein ausführlicheres Interview einlade. Aber da müsste ich einmal mir die Zeit finden, dass ich mich da mal durch nicht wühle, sondern mir das mal da zu Gemüte führe. Die Sabsi hat das gemacht. Ja. Aber sag mal, wie heißt der YouTube-Kanal für alle, die da jetzt neugierig geworden sind? Gibt es sicher einige?
Genau, Katrin am Meer zu Hause.
Katrin am Meer zu Hause. Wie kamst du auf diesen Titel? Bist du am Meer zu Hause? Oder würdest du gerne am Meer zu Hause sein?
Genau, also zu Hause bin ich momentan eigentlich eher nirgends. Ich bin eher so perpetual traveling-mäßig unterwegs. Aber Aha. Ja, wenn ich irgendwie kann, bin ich immer so nah am Meer, wie es nur irgendwie geht. Genau, ja. Also Meer ist einfach für mich, keine Ahnung, das fühlt sich für mich wie zu Hause an. Ja, genau.
Mhm. Ja.
Aber, Entschuldigung.
Nein, ich wollte gerade sagen, du bist der traveling Wilbury, bist du eine Reisende, eine ständig auf Reisen Seiende. Interessant. Wo bist du jetzt gerade unterwegs?
Das ist jetzt nicht gerade so relevant.
Aha.
Auf jeden Fall. Also ich sag mal so, ich bin bald bin ich wieder in Spanien und dann weiß ich noch nicht, wo es hingeht.
Aha.
Genau.
Und deinen jetzigen Aufenthalt, den willst du nicht sagen? Das ist interessant. Warum nicht? Warum nicht, wenn sie sagen, wo sie ist? Das verstehe ich nicht. Okay.
Aber was eventuell auch noch positiv sein könnte, genau, es ist also diese Serie ist ja jetzt auch schon ein Jahr alt und ich habe sie schon durchaus ein bisschen weiterentwickelt. Und ich bin jetzt auch endlich so weit, dass ich das auch wirklich zu einem Buch verarbeite. Und ich kann es jetzt noch nicht zu 100% versprechen, aber vielleicht könnte man sogar sagen, der 1. Februar könnte eventuell sogar schon der Veröffentlichungstermin sein. Ne? Also,
wow,
das ist auch eine Grundlage für ein neues Gespräch dann.
Ja, ich meine, es ist zwar zeitweise, dann habe ich schon wirklich Buch für Sendungen Lesestress, aber ja, ja. Vielleicht magst du mir ein Rezensionsexemplar zuschicken oder mir einfach sagen, wo ich es mir bestellen kann. Dann schaue ich da gerne mal rein.
Ja, genau. Mache ich.
Mhm. Also die E-Mail-Adresse findest du auf der Startseite cropfm@moor.at.
Mhm. Genau, da schreibe ich
dir. Ja, klingt irgendwie spannend. Das heißt, du siehst ja diese drei Kräfte, ja, und die vernichtende Kraft oder die dann quasi wieder reinen Tisch macht, das ist für dich noch nicht der Teufel. Ja, aber das ist dann eine eigene archetypische Figur, die das Ganze eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes runterzieht.
Also eigentlich sind die schon extrem nah verwandt, so kann man schon sagen, weil man könnte jetzt zum Beispiel sagen, der Teufel, der ist ja der Zerwürfnisstifter, ja, der trennt das, was zusammengehört. Also sein größtes Geschäft ist auch zum Beispiel die Verleumdung. Ja, er verleumdet immer diejenigen, die eigentlich Gutes bewirken. Und die Lügner kommen weiter, ne, das Muster kennt man ja auch irgendwie ständig. Ne? Und wenn man das wieder runterbrechen würde, könnte man sagen, er ist schon auch für den Tod zuständig, weil er da den Körper von Bewusstseinsfunken auch trennt. Ne? Also das stimmt schon, passt schon.
Aha.
Das Problem ist halt einfach, dass er mit dieser Lüge, er nicht nur es schafft, uns zu trennen, das wäre ja noch kein Problem, ne, weil es passiert immer irgendwann sterben wir halt. Sehe ich persönlich jetzt auch nicht so als dramatisch an, weil für mich ist ganz klar, dass wir wiederkommen. Ne, das ist die Grundlage sozusagen meines Modells auch, dann macht das Ganze auch Sinn, beziehungsweise ergibt Sinn. Das Problem ist halt leider, dass zu diesem Archetypen sozusagen, das ist so eine Art Laster, so ein Muster, so ein Konglomerat an Kräften, die sehr ähnlich sind. Das ist eben diese Psychopathie auch. Das ist Egoismus, ja. Das ist Respektlosigkeit, Übergriffigkeit und auch Parasitentum, ja. Dass jemand nicht auf Augenhöhe mit anderen kooperieren möchte, sondern er will nur von anderen profitieren und denen nichts Gutes zurückgeben, gar nichts oder wenn was Schlechtes zurückgeben. Das gehört auch alles zusammen. Funktioniert eben auch alles über diese Lüge. Wir haben ja Narzissmus zum Beispiel, ne, diese ganzen Muster. Und das Schlimme ist halt, dass, also schlimm wird es dadurch, schädlich insgesamt für uns, wenn eben diese Gegenkräfte, die positiven Kräfte gar nicht mehr wissen, wer sie sind, welche Aufgabe sie haben, welche Fähigkeiten sie haben und in welcher Bedrohung sie halt stecken. Ne? Dadurch, dass sie halt dann so verwirrt werden, diese teuflischen Tätigkeiten durch diese Lügen und das ganze Affentheater und dieses narzisstische Gehabe immer, die sind völlig paralysiert. Ja? Die sind wie in so einer Hypnose auch, also auch diese Löwenkräfte, die eigentlich aufbauen sollten dagegen und frei sein sollten, souverän sein sollten. Ne? Die sind auch versklavt, wie alle anderen halt auch, und sind deswegen nicht mehr in der Lage, eben ihres beizutragen. Und das ist dann extrem schädlich. Und die ziehen dann diese teuflischen Kräfte, die ziehen halt die gesamte Energie ab. Und da kommen wir auch zum Beispiel auf den Film Matrix, ja. Wir sind wie Batterien, ja. Die gesamte Energie, egal welche, unsere emotionale Energie, unsere geistige Energie und auch alles, was wir erschaffen, die ziehen das alles ab, weil der Teufel Mimikrie betreibt und sich als Gott darstellt. Ja? Und das hat er ziemlich gut hingekriegt, leider Gottes.
Also, weil jetzt jemand auch den Pan im Chat erwähnt hat, wer war das jetzt schnell? Ah ja, da, Mohnbeutchen, da lobe ich mir den Pan, genau, dem man ja auch dann immer wieder so eine Nähe zu dieser Figur des Teufels oder so, oder Lucifer, was auch immer, nahelegt, aber wie auch immer. Zu diesem Thema habe ich übrigens in diesem Jahr noch eine Sendung mit Bernhard Reicher, ich glaube im Mai wird die passieren, wo wir über ähnliche Dinge wahrscheinlich sprechen werden. Und bin da wirklich sehr gespannt drauf. Würde jetzt halt gar nicht irgendwas, oder könnte gar nicht irgendwas vorwegnehmen. Bernhard hat ja wirklich so seit seiner Kindheit da irgendwie einen Bezug zu dieser Figur, auch des Pan. Da bin ich sehr gespannt. Aber vielleicht an dich noch so als letzte Frage für heute Abend, jetzt von meiner Seite zumindest. Warum macht er das, der Teufel? Was hat er davon? Ich meine, wenn er alles kaputt macht, dann was hilft ihm denn das? Warum macht er das?
Das ist sein Job. Das ist sein Job.
Von wem hat er diesen Job bekommen?
Ach so, okay. Genau, das ist Brahma, ja, die Weltenseele. Also das ist der Oberboss, also der tatsächliche echte Gott, das diese Urquelle, ja, sozusagen. Diese Urquelle, also der Kern von allem, das nenne ich Nullpunkt in meiner Darstellung, ja. Davon geht alles aus. Also das ist alles so, ne? Und es teilt sich dann auf, konsequenterweise, in die Seite des Demiurgen, das ist der aufbauende Part Gottes, und auf der anderen Seite eben der Teufel, Shiva, ne? Also gibt's ja noch zig Namen dafür. Das ist die abbauende Seite. Also, der Oberboss hat gesagt, das ist dein Job. So. Also da kommt man nicht raus. Ne? Also das ist, denke ich, auch ein großes Missverständnis von ganz vielen Menschen. Wir tendieren ja insgesamt dazu, unser Wesen nach außen zu projizieren, in jeglicher Hinsicht, und glauben natürlich auch, dass andere, die mit uns hier in der Gegend rumlaufen, genauso ticken wie wir. Und genau dasselbe gilt natürlich auch für Demiurge und Teufel. So, nee, der hat tatsächlich einen anderen Job. Das ist deine Aufgabe.
Aber es spielt schon auch noch mit rein, dass so wie wir sozialisiert worden sind, dann doch das Menschenbild vorherrscht, so jeder ist im Kern und im Grunde seines Herzens gut, oder?
Ja, genau.
Also das ist schon so, und da schreibt auch jemand im Chat, die Frage ist jetzt leider schon nicht mehr zu lesen, ich kann es jetzt nur sinngemäß wiedergeben. Also so quasi, was sagst du dazu jetzt? Zu der Aussage, es ist jetzt nicht der Teufel dran schuld an dem ganzen Chaos, das da existiert und dass der Kahn schon so gegen die Wand gefahren ist, sondern einfach die Unzulänglichkeit der Menschen.
Finde ich ein bisschen unfair den Menschen gegenüber, ehrlich gesagt. Ne? Weil wir dürfen nie vergessen, das Ganze basiert auf Betrug. Ja? Und man kann eigentlich erstmal einem Menschen nicht vorwerfen, gerade wenn er ja kein Betrüger ist, dass er das erstmal gar nicht erkennt. Und dann kommt noch die Sozialisation dazu, mangelnde Bildung dazu und so weiter und so fort. Ich finde es unfair den Menschen gegenüber. Sie wurden betrogen, sie werden immer noch betrogen. Und ja, die Leute, also ganz viele Leute wollen auch die Augen nicht aufmachen, weil es ein äußerst schmerzhafter Prozess ist, in jeder Hinsicht, klar. Aber schuld sind wir nicht. Wir sind die Einzigen, die es lösen können, ja. Und wir sind am Ende immer verantwortlich, weil wir eigentlich souverän gedacht sind, ja. Aber schuld sind wir nicht. Das kann man uns nicht so aufs Auge drücken. Das wird ja immer gern gemacht. Der Mensch ist der Parasit der Erde, blablabla. Nee, so ist es nicht. Ein Teil der Menschen ist parasitär, aber nicht alle.
Okay, aber so. Was ich jetzt trotzdem noch nicht ganz verstehe, wie gesagt, dann vielleicht können wir da jetzt auch gar nicht so tief einsteigen. Aber wenn Brahma in diesen Job gegeben hat und der Teufel jetzt irgendwie so quasi außer Rand und Band ist, so interpretiere ich das jetzt, was du gesagt hast, oder? Kann man das so sagen? Er überschießt ja eigentlich sein Ziel.
Er hat die Überhand.
Ja? Warum sagt dann Brahma nicht, dass er das bleiben lassen soll und nur diesen Job machen soll, den er ihm gegeben hat?
Das tut er immer noch. Also diese ganzen Prinzipien der Lüge, des Betrugs und des Parasitentums, all das gehört in sein Spektrum hinein. Das gehört mit zum Leben dazu, weil das ist dumm gelaufen, ja. Es gibt die Wahrheit, ja. Es gibt nur eine einzige Wahrheit, ja. Und das ist die reale, tatsächliche, wirksame Ordnung der Schöpfung. So, ne? Also man kann sich das vorstellen wie so ein Ingenieur, wenn der irgendwie eine Maschine entwickeln will oder sowas, muss er die tatsächlichen, realen, physikalischen Gesetze kennen. Und dasselbe gilt auch im großen Sinne für die gesamte Schöpfung, ja. Und nur so kann der Demiurg etwas erschaffen. Die ganze Welt ist aber mit Polaritäten aufgebaut. Das heißt, wenn es eine Wahrheit gibt, es muss die Unwahrheit geben. Das ist so.
Ja, aber meine Frage war, ich glaube, du gehst jetzt ein bisschen, es geht ein bisschen an meiner Frage vorbei. Meine Frage war, du hast gesagt, wenn ich dich eben richtig verstanden habe, dass der Teufel das Ganze jetzt irgendwie so runterzieht, ja, dass es quasi nicht ein Auf und Ab ist, sondern dass da einfach so eine Abwärtsspirale ist. Ja, aber warum, wenn Brahma ihn, oder wenn jetzt quasi der Schöpfer diesen, auch den Teufel erschaffen hat, warum sorgt er nicht dafür, dass er ja nicht überschießt? Also quasi seinen Job macht, aber nicht mehr.
Also streng genommen macht er immer noch seinen Job. Wir machen unseren Job halt nicht. Mhm. Ne? Das ist eigentlich.
Ja, aber dann sind aber wir schuld.
Wie gesagt, schuld sind wir nicht, weil wir wurden betrogen und werden betrogen, ne? Und es ist uns nicht zuzurechnen heute, uns, die wir hier inkarniert sind, ja, dass wir das zum allergrößten Teil nicht begriffen haben, ja, weil das hat sich so weiterentwickelt und wurde immer schlimmer sozusagen. Aha. Ich denke halt, diese Grundfrage, die du im Kopf hast, ist, dass Brahma dafür sorgen müsste, dass hier alles wieder ins Gleichgewicht kommt, und das sehe ich halt so nicht. Da ich ja jetzt zum Beispiel
ich frage mich das nur, ne, weil wenn er ihm den Job gegeben hat, dann das ist jetzt auch keine Auffassung, die ich jetzt unbedingt vertrete, aber dann warum tut er, rain him in? Also manchmal kann ich nicht mehr Deutsch, dann fallen mir nur die englischen Wörter an. Also warum holt er nicht wieder zurück quasi oder ja.
Ich glaube, da steckt vielleicht so ein bisschen dieses christliche Gottesbild noch dahinter. Ne? So dieses, der gute Gott. Es gibt gerade den guten Gott.
Da steht einfach das, was du gesagt hast, nämlich, dass er den Job von Brahma bekommen hat. Ne? Und wenn er aber seinen Job nicht macht, wenn ich der Boss bin, dann muss ich irgendwann einmal sagen, hey, Junge, was machst du da?
Der Teufel macht seinen Job. Ja, wenn wir jetzt in Reinkarnation denken, ja, und wenn wir jetzt auch dieses gängige Welt, also Erdenbild auch vielleicht ein bisschen verlassen, ich sehe es zum Beispiel so, deswegen sehe ich das auch nicht als problematisch an zum Beispiel. Also zum einen, wir reinkarnieren sowieso immer wieder, wir haben immer wieder neue Möglichkeiten, es doch noch zu lernen, sag ich jetzt mal rein theoretisch so. Und zum anderen, diese Erde ist in meinen Augen, aus meinem Modell ganz einfach zu schlussfolgern, ist eine von ganz, 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 ganz vielen. Und es gibt auch immer wieder, ich nenne es ja Raumzeitgefüge, die sind dann im Frühling ihrer Kultur und dann, da ist das Verhältnis auch anders. Da ist ein Frühling gerade. Da sind die Brahma-Kräfte gerade stärker und da erblüht gerade alles. Ne? Also insofern glaube ich, ich sehe diese Problematik so gar nicht, weil ich das ein bisschen aus einem größeren Dings dann nochmal sehe.
Weil das eben auch alles Zyklen unterliegt.
Genau. Wir haben schon tolle Chancen, aber wir müssen halt wirklich dahinter kommen und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir wirklich sozusagen als Agenten gedacht sind. Wenn wir es nicht machen, macht es keiner für uns.
Ja.
Wir sind zu Verdecken angelegt, ja.
Aber
und das ist unser und das nimmt uns auch Drama natürlich nicht ab, weil wir sind so gedacht, dass wir es tun.
Ja.
Und das ist eine Lernreise.
Aber das ist eben jetzt. Das sind für mich jetzt Widersprüche in dem, was du sagst, aber vielleicht wird mir das ja klarer, wenn ich einmal dein Buch lese oder wenn ich mich einmal näher mit deinen Videos beschäftige, weil wenn es unser Job wäre und wir es nicht machen, dann sind wir schuld. Aber okay, das Ganze ist mit Sicherheit eine sehr komplexe Geschichte und ja, ich will jetzt auch nicht die Schuld jetzt uns geben, wenn ich verstehe schon, dass das so in deiner, so wie du das darstellst, ein Zusammenspiel von ganz vielen Kräften ist und nicht so einfach. Und man sieht es ja in unserer Welt, sie ist so dermaßen verwirrend und teilweise schwachsinnig. Das ist kaum mehr wirklich schwierig in Worte zu fassen. Mhm. Und dann auch so dieser Umgang mit gewissen Dingen. Ne? Da gibt es jetzt monatelang, ich meine, um jetzt so ein bisschen auf diese aktuellen Sachen auch zurückzukommen, ja, dieser ganze Drohnenalarm, ich habe keine Ahnung, ob du den bisschen mitverfolgt hast, ne? Monatelang schwirren da irgendwie die ganze Zeit Objekte herum. Niemand kann sagen, was die sind. Der gute Donald hat uns jetzt versprochen, er wird uns da jetzt aufklären, aber er hat es jetzt irgendeiner Mitarbeiterin übergeben und ja, da ist jetzt ein bisschen Befürchtung, dass das jetzt alles im Sande verläuft. Aber ich meine, so wie du sagst, ne, diese 50%, wie immer man sie jetzt nennen mag, denen eigentlich eh alles wurscht ist. Und ja, fliegt halt irgendwas herum, ist mir da völlig egal. Und es ist echt schwierig, da irgendwie dagegen anzukämpfen. Vielleicht macht es ja gar keinen Sinn, dagegen anzukämpfen. Vielleicht, keine Ahnung. Aber ja, große Fragen. Also auf jeden Fall vielen Dank, dass du da uns mal einen Einblick gegeben hast, am ersten in deine Welt. Und Katrin zu Haus am Meer auf YouTube, dort erfährt man dann mehr, nehme ich an. Mehr, ja.
Katrin am Meer zu Haus.
Am Meer zu Haus. Katrin am Meer zu Haus, Entschuldigung. Okay. Ja, also.
Dann ist es noch systematischer und hat sich auch wirklich noch weiterentwickelt und insofern, ja. Ja. Mhm.
Das war jetzt halt wirklich sehr, sehr kurz umrissen. Ne? Das
ja. Aber, ja. Naja, kurz, so kurz. Wir sind schon bei einer Stunde.
Doch, es war also kurz. Also wenn man die Serie kennt, dann war es kurz.
Ja, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Okay, ja, jedenfalls vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, dass du heute den Reigen eröffnet hast.
Sehr gerne und ich höre noch weiter zu. Ich bin gespannt.
Vielen Dank, okay. Tschüss.
Danke, Katrin. Ciao.
Ja, jetzt wird es natürlich wieder mal Zeit für
ein bisschen Lagerfeuer.
Lagerfeuer?
Mhm. Ja, wir haben ja schon gesagt, wir sind einfach auch so irgendwo. Oh, schau, wir kommen nicht zum Reden.
Na, aber das ist ja nicht der Sinn.
Na geh.
Nein. Hallo? Hallo? Hörst du uns?
Hallo?
Ja.
Hört man mich?
Ja, man hört dich.
Ist laut. Ja, ich höre euch. Ist es laut genug?
Wunderbar laut, ja, aber super. Du musst den Player ausschalten. Ich habe dich ein bisschen im Verdacht, dass bei dir der Player noch läuft.
Moment, ja, da habt ihr recht. Ja, ja. Das stimmt.
Den ausschalten. Ansonsten hört man dich wunderbar. Besser als die Katrin, die war leider ein bisschen schwierig zu verstehen.
Jetzt ist aus, entschuldige.
Ja. Ja. Herzlich willkommen im Crop FM Lagerfeuer. Was treibt dich um?
Ja, also erstmal, mein Name ist Stefan.
Stefan.
Ich komme aus Graz Umgebung.
Oh. Aha, das hätte jetzt fast geraten. Dass wir nicht weit voneinander entfernt sind.
Ja, ich versuche Hochdeutsch zu reden, so gut es geht.
Die Leute da hier sind es eh gewohnt, na, so ein bisschen.
Wir bellen dann zwischendurch immer wieder mal.
Ich wollte euch auch nicht unterbrechen, weil ich wollte jetzt, glaube ich, gerade Musik spielen.
Ist das nein, 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 wir spielen da keine Musik, wir haben nur das Lagerfeuer ein bisschen angefochen.
Ach so, okay.
Entschuldigung. Ja, ja.
Ja, freut mich auch, dass ich hier bin. Also ich höre eure Sendung immer wieder gerne an. Also höre auch immer wieder gerne die Sendungen nach und so, verschiedene Themen.
Hast du es eigentlich auch schon gehört, als es noch wirklich im Radio zu hören war? Oder bist du da erst später?
Ich kann sagen, dass ich so seit 3-4 Jahren.
Alles klar, alles klar. Ja, die letzte Radiosendung war so vor 8-9 Jahren. Ja.
Aber im Archiv, wie gesagt, habe ich doch schon sehr alte Sendungen auch angehört und so. Also.
So erschreckend, oder? Wie sie die anhören. Wie ich mich anhöre. Also es ist aber okay.
Ich muss sagen, ich mag vor allem Tarek deine Art, deine skeptische Art, die gefällt mir sehr. Und meine Freundin und ich haben erst vor kurzem eine Sendung angehört von dir. Also, da ist es, glaube ich, um UFOs gegangen und da war irgendein Gast dabei.
Ja,
es geht oft um UFOs, aber da war ein Gast dabei, der irgendwie behauptet hat, dass mit denen kommuniziert oder so, irgend sowas.
Ja, ich glaube, da war da. Ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Da ging es um das Herbeirufen, ne?
Ja, irgend sowas, dass er dann so auf irgendein Zeichen halt wartet oder so irgendwie. Und dann ist, glaube ich,
Waldemar hieß der, glaube ich, der das.
Ich glaub,
Waldemar Czernetzki, glaube ich, und dann war der Gerhard Gröschl auch dabei.
Genau, sein Partner ist dann gekommen und der hat dann eine ganz andere Geschichte erzählt. Er hat gesagt, na, das war nicht so eigentlich.
Ja, die haben,
das war eigentlich ziemlich witzig. Dann.
Das war witzig, ja. Die haben sich eigentlich nur gestritten in der Sendung.
Und du hast das quasi so als Mediator.
Bist du ja. Mehr tue ich nicht.
Ja, das war ganz lustig. Also aber andere Sendungen sind dann doch schon richtig ernst zu nehmen. Also ich höre auch gern die Sendungen mit dem.
Ich glaube, dass die Sendung ernst zu nehmen war, ganz ehrlich.
Das war nicht so gemeint, dass
ich glaube nicht, dass der Waldemar sich da irgendwie das aus den Fingern saugt, aber das sind halt bei dieser Sendung jetzt damals, ich weiß gar nicht mehr, wie sie geheißen hat, das sind halt wirklich zwei komplett unterschiedliche, ich sage mal, Konzepte aufeinander drauf. Ne? Da wirklich der Hard-Nosed Science Guy, der Gerhard und der Waldemar, der halt eigentlich das genaue Gegenteil ist. Ja? Aber ich finde, beides sind wichtige Zugänge.
Ja, es war jetzt nicht bös gemeint, aber
ist ja klar,
ich mag halt die skeptische Art und ich versuche halt immer halt alles zu hinterfragen und ja, aber, manches hat halt gelungen bei dem Waldemar, wie halt ein bisschen so Wunschdenken halt, dass er es gern so hätte, dass es so gewesen ist oder so. Ne?
Waldemar ist Psionic Asset, schreibt da jemand. Das ist ein interessantes Stichwort, weil diese Psionics, ich weiß nicht, hast du davon gehört, der Jake Barber hat ja davon gesprochen. Hast du das irgendwie verfolgt? News Nation, diese letzte grandiose, also
nein,
ich jetzt auch nicht. Also, lächerlich machen, aber dieser letzte Whistleblower. Ich möchte nur kurz sagen, Psionics, ne, sind jetzt irgendwie in aller Munde, also und das sind UFO-Herbeirufer, aber plötzlich redet halt ein Air Force-Typ drüber, ein Special Forces Air Force-Typ, und also da ist es jetzt auf einmal nicht mehr so das Problem. Ne? Stephen Greer macht das seit den 90er Jahren und er ist aber dann, ja, aber das ist schon irgendwie unseriös und so UFOs herbeirufen geht ja gar nicht. Ne? Ist nur so eine Beobachtung für mich. Ne? Also wie unterschiedlich Dinge beurteilt werden. Und wenn Tarek Psionik sagt, dann ist das so. Ich verstehe jetzt nicht genau, was ja moin meint. Egal. Aber was wollte ich jetzt sagen? Naja, ist mir jetzt entfallen. Egal.
Stephen Greer war das Stichwort und der Barber,
Whistleblower. Ja.
Ja.
Ja, egal. Also,
weil der meint ja auch nicht, dass in einem Interview mit News Nation, wenn Kurt hat, dass eigentlich schon seit Jahren in den Geheimdiensten, keine Ahnung, wo er da überall sich herumgetrieben hat, beruflich erforscht wird, auch ganz gezielt, dass Leute gesucht werden, eingesetzt werden, um eben UFOs herbeizurufen. Ja. Und Remote Viewing spielt da irgendwie auch eine Rolle und so, ja.
Ja, völlig irre.
Okay, ich muss sagen, ich habe mich damit nicht so tiefgehend beschäftigt, jetzt mit diesem Herbeirufen-Ding. Also das ist mal neu.
Ist sehr interessant, nennt sich CE5, macht Stephen Greer, wie gesagt, seit den 90er Jahren. Das war eigentlich sein Einstieg. Und ja, es wird jetzt vielleicht ein bisschen ernster genommen, weil ich glaube, dass das funktioniert. Ich sage dazu immer Freiluftseancen. Ja. Was dann diese UFOs sind, die kommen, ist eine andere Frage.
Okay.
Aber da sind dann plötzlich leuchtende Objekte etc. am Himmel sichtbar. Und jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, nämlich, du sagst Skepsis. Ja, ich finde Skepsis tatsächlich sehr wichtig, aber man muss bitte aufpassen, viele verwechseln nämlich Skepsis mit Dogmatik.
Richtig, ja.
Ja, also Skepsis ist immer nur hilfreich, wenn es ergebnisoffen ist. Mhm. Sobald Skepsis sagt, das ist auf jeden Fall ein Blödsinn, weil das kann gar nicht sein.
Das ist Pseudoskepsis.
Das ist Pseudoskepsis, da sind wir uns einig. Ja. Sehr gut, ja.
Richtig, danke. Ja, nein, ich weiß schon, was du meinst. Also ich bin offene Skepsis, also schon
ergebnisoffen. Richtige Skepsis. Weil alles, was wir hier auf dieser Sendung behandeln, das kann man nicht einfach so per Face Value, jetzt fällt mir schon wieder das deutsche Wort nicht. Also das kann man nicht einfach so hinnehmen. Ja, man muss das hinterfragen. Und durch das Hinterfragen eignet man sich's ja auch an. Ja? Mhm. Sonst betet man nur nach. Ne? Dann ist man halt wie jemand, der in irgendeiner Kirche sitzt, egal welche Glaubensrichtung, und halt irgendwas nachbrabbelt, was irgendwer ihm vorher nicht erzählt. Ja. Und das ist, wie man sieht, wenig hilfreich.
Richtig, ja. Stimme ich völlig zu, ja. ich hätte auch noch ein spezielleres Thema, was ich vielleicht kurz anschneiden könnte, wenn es möglich ist.
Bitte.
Mhm. Und zwar, man kennt ja jetzt in der neuen Zeit diese KI-Grafikgenerator-Programme etc., DALL-E oder was auch immer, wie die alle heißen und so. Auch jetzt Videogeneratoren, und da sind mir halt ein paar Sachen aufgefallen, und da wollte ich fragen, ob das irgendwer schon am Schirm hat oder schon mal erwähnt hat, dass da sehr große Parallelen sind zu unseren Träumen und unseren Erlebnissen im Traum. wie die ablaufen und so. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie schon einmal was darüber gesprochen wurde. Und
das ist eine sehr interessante. Meinst du jetzt die Videos, die da generiert werden teilweise? Oder
zum Beispiel.
Oder Videos, die Bilder.
Bilder. Also es geht jetzt nur um diese grafisch. Also Videos und Bilder halt speziell, nicht um irgendwelche Textsachen oder Rechen-KIs, sondern wirklich um diese.
Das ist ein sehr interessanter Gedanke, muss ich sagen. Und mir ist schon immer vorkommen, diese KI-Dinger, man erkennt sie irgendwie. Irgendwas ist da komisch dran. Auch wenn es fotorealistisch und wa-wa-wa ist. Ja. Aber irgendwie erkennt man es. Und ja, traumhaft, also jetzt traumartig, das ist wirklich eine gute Beschreibung dafür. Und wenn man dann drüber nachdenkt, kann es sein, dass diese KI, die ja im Prinzip nur ein Statistikmodell ist, dann irgendwie da Zugang zu unserem Unbewussten findet oder so. Das ist sehr interessant, ja.
Ja, man kann viel spekulieren darüber. Schlussendlich, ich habe halt auch selbst einige Anhaltspunkte da ausgearbeitet.
Aha.
Kurz halt, weil ich habe selbst auch eben eine Zeit lang ein Traumtagebuch geführt und auch so ein bisschen in luzide Träume und außerkörperliche Erfahrungen ein bisschen halt experimentiert und das dokumentiert halt schriftlich und habe da halt ein paar Erlebnisse, auf die ich dann auch zurückgreifen konnte, aus eigener Erfahrung. Und jetzt wären da halt einige Anhaltspunkte, die mir da auffallen, eben bezüglich dieser Parallelen, zum Beispiel technische Geräte in Träumen, dass die ja oft nicht funktionieren. Also wenn man jetzt einen klareren, deutlicheren Traum hat und man hat zum Beispiel einen Schaltkasten oder irgendwelche elektrischen Geräte vor sich, die schauen halt grundsätzlich halt technisch aus, aber sind unlogisch und irgendwie falsch und natürlich funktionell wahrscheinlich, also im Traum funktioniert es, also mir ist es oft passiert, dass dann halt gewisse technische Geräte überhaupt nicht funktionieren im Traum. Eine Pistole oder so. Und das sieht man
Pistole,
halt auch.
Bei okay. diesen,
das macht aber
ja,
Sinn.
Ja, jetzt nur ein Beispiel. Oder so, dass die halt dann nicht schießt oder so. Und dass dann irgendwas da rausbricht oder dass die dann plötzlich anders ausschaut. Und das sieht man halt schon auch bei diesen KI-generierten Bildern und Videos, dass bei logischen, technischen Dingen, dass die da nicht damit zurechtkommt, wirklich. Das ist zum Beispiel so eine Parallele. Oder auch bei den
Wobei das Händen. Könnte sein, dass sich das noch bessert. In Zukunft wird sich wahrscheinlich noch bessern, aber ja.
Okay. Möglich, ja, richtig, ja. Also das ist natürlich noch, das gilt es natürlich abzuwarten, dann, ob man da jetzt wirklich einen Schluss halt ziehen kann. Aber anderes Beispiel wäre zum Beispiel Hände. Also man kennt es auch von Klartraumtechniken, dass man eben seine Hände betrachtet im Traum und wenn die nicht stimmen, wenn die zu kurz sind oder Finger fehlen, dann
oder
weiß
zu
man,
viele
okay,
Finger.
Oder zu viele, dann weiß man, okay, jetzt ist man im Traum und so, das ist ja seine Technik. Und das ist witzigerweise bei solchen KI-generierten Bildern, die tun sich, also diese KIs tun sich auch immer wieder schwer mit Händen und Details halt bei den Händen. Das ist zum Beispiel so ein bisschen so eine Parallele. Oder auch Texte und Schriften, also zum Beispiel in Träumen, dass wenn man versucht, das zu lesen, ein Buch oder irgendeinen Text, ist es meistens, also so ist meine Erfahrung jetzt, und ich habe halt ein bisschen recherchiert, das ist bei vielen Leuten so, dass das dann halt ein Kauderwelsch ist, halt eine Aneinanderreihung von verschiedenen Buchstaben und so, die kann einen wirklichen Sinn ergeben und das spiegelt sich eben auch bei KI-Bildern oder Videos wider. Und das ist halt ein bisschen seltsam, meiner Meinung nach. Oder halt eine interessante Parallele.
Ja, ja. Kühle Beobachtungen, schreibt ja Moin.
Ja? Ich weiß nicht, was ihr davon haltet oder ob ihr davon, ihr habt ja doch durchaus einige Gäste schon gehabt, die mit Träumen oder luziden Träumen oder außerkörperlichen Erfahrungen dieses Thema halt gehabt haben. Und ich weiß nicht, ob da schon mal irgend sowas in der Art aufgekommen ist oder so.
Also jetzt nicht im Zusammenhang mit KIs, aber über luzide Träume, da gab es vor langer Zeit eine Sendung, ja. Kann mich jetzt aber nicht mehr daran erinnern, aber da gibt es eben dann so Techniken, wie man das abchecken kann, in welcher Realität ist man, ja. Aber die Idee, nämlich, dass also jetzt die KI vielleicht ja wirklich irgendwo Dinge, die ich meine, eines dieser Beispiele, eines dieser spooky Beispiele von KIs ist ja, dass zum Beispiel Frauen sehr oft über irgendwelche Werbungen, die ja auch von KIs gesteuert werden, erfahren, dass sie schwanger sind. Ne, weil sie die ganze Zeit immer nur mehr Babynahrung und so weiter, so Sachen kriegen. Ne? Das heißt, die weiß teilweise mehr über uns als wir selbst, logischerweise. Mhm. Logischerweise. Also es ist so und es ist sehr, sehr gruselig. Und ja, vielleicht hat sie sogar irgendwie oder eine Fähigkeit oder eine Möglichkeit, unser Unbewusst, oder vielleicht stellt sich uns unser Unbewusstes in diesen KIs auch dar. Weil ich sehe immer wieder diese Bilder, und wie du das jetzt gesagt hast, so Traumrealität, da habe ich mir gedacht, ja genau, das beschreibt es eigentlich sehr gut. Seltsame Traumrealitäten, so absurde, seltsame Traumrealitäten. Und ich kann dir übrigens das Buch, das ich heute schon kurz angesprochen habe, Meaning and Absurdity, ich glaube, das wird dich sehr interessieren. Da spricht er auch sehr viel über Träume und was die eigentlich bedeuten.
Da hat vorhin übrigens auch jemand im Chat gefragt, ob es das auch auf Deutsch gibt, vermutlich
nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Es ist ein bisschen, sagen wir so, das ist nichts, was du einfach so nebenbei liest. Das auf jeden Fall. Man muss sich da schon ein bisschen drauf einstellen drauf. Und er beginnt da am Anfang halt mit zum Beispiel Fatima und solchen Beispielen von, er nennt es eben Absurdität. Und es ist ja irgendwo absurd, ja, was da teilweise passiert, ja. In Fatima, wo dann eine zweite Sonne herunterkommt und die Leute, es regnet und die ist aber, die hat wirklich Wärmestrahlung. Also, es passieren gerade bei solchen UFO-Sichtungen auch absurde Dinge, ständig, ja. Das wird nur immer weggebügelt, das wird immer rausgefiltert, ja. Weil es ja dann nicht mehr seriös ist, ja. Aber wie gesagt, Seriosität ist ein schlechter Ersatz für Ehrlichkeit und man kommt so der ganzen Sache halt nicht auf die Schliche oder man wird da halt ewig nur im Dunkeln taumeln und irgendwelche komischen Night Vision Videos von irgendwelchen 6 Meter großen Eiern, die wahrscheinlich gerade vorher von einem 60 Meter großen Huhn gelegt wurden oder so. Denen wird man da halt nachrennen und sie immer, aber nie wissen, was da halt wirklich los ist. Also, aber in jedem Fall ein wirklich interessanter Gedanke, finde ich. Ja. Wer weiß, in was für eine Richtung das noch geht. Gell? Also, was da dann irgendwie rauskommt.
Ja, man könnte halt dann weiter spinnen, das Thema, wenn man jetzt sagt, okay, gewisse Träume oder gewisse Erfahrungen im Schlaf sind KI generiert möglich, ja. Bedeutet das, wir leben in einer Simulation etc. und so weiter. Also dann kann man natürlich viel weiter spekulieren.
Ja.
Das ist sicher spannend.
Ja.
Also das Thema, dass wir halt in einer Art Simulation leben, das sagt mir schon zu, sage ich mal. Würde jetzt als plausibel einmal für mich betrachten. Und da wird eben das Thema mit den Träumen und KI-generierten Träumen etc. wird da halt stimmig dazu passen. Ja.
Ja. Ja, die Frage ist halt einfach, was Träume bedeuten auch natürlich, ne? Was das eigentlich wirklich ist, ne? Weil für uns ist es, und das arbeitet der Kastrop in dem Buch sehr gut heraus, für uns ist es etwas, das eben nicht real ist. Es gibt die Realität und dann gibt es den Traum, ne? Aber der Idealismus, ja, der sagt eigentlich, eigentlich ist das auf einer gewissen Ebene gleichwertig. Ja? Natürlich ist die Realität, die erleben wir gemeinsam. Also das ist quasi, und das nennt der Kastrup dann schwach objektiv. Ich weiß nicht, ob du Englisch gern liest oder
liest. Ich lese Englisch auch, ja.
Ja, also wie gesagt, kann ich dir sehr empfehlen. Der Amazon-Link findet sich unter dem Sendungsankünder.
Ich habe ihn gerade offen, ja.
Ja, ja. Und Träume sind aber eben auf einer gewissen Ebene, so sagt der Idealismus, eigentlich auf gleichwertig mit der tatsächlichen Realität, die wir jetzt da gemeinsam erleben. Nur sind sie nicht schwach objektiv. Also er spricht dann auch von schwacher und starker Objektivität, das will jetzt nicht alles da auf. Aber Träume werden meistens nur von einer Person erlebt. Ja. Aber auch da gibt es zum Beispiel Beispiele, wo dann mehrere Personen im selben Traum sind. Also habe ich auch schon gehört, dass das Leute erlebt haben, ja, dass am nächsten Tag aufgewacht sind und sich gesagt haben, hey, warst das du gestern in meinem Traum? Ja, warst du da? Weißt du, was ich meine? Also da gibt es auch irgendwelche Spielarten. Ja.
Ja, also ich will nicht irgendwie das Thema Träume und Bedeutung kleinreden, weil ich bin durchaus der Meinung, dass gewisse Träume und auch außerkörperliche Erfahrungen völlig real sind und völlig authentisch sind. Ich kenne auch die Arbeiten von Robert Monroe etc.
Ja, ja. Das wird ja immer wieder beschrieben von Menschen, die dann solche Erfahrungen machen, dass es realer als die Realität war. Also fast schon super real war, ne, diese Erlebnisse. Ja, das ist richtig. Total interessant. Ja.
Allerdings habe ich halt bei meinen sogenannten außerkörperlichen Erfahrungen, die ich erlebt habe, relativ banale Sachen oder triviale Sachen erlebt. Einfach halt bin nie weiter rausgekommen als aus meiner Wohnung oder das, was ich glaubt habe, dass meine Wohnung ist zum Beispiel. Und da war halt auch das Thema immer wieder, oder das wiederkehrende Ding war immer, dass das Zimmer und die Einrichtung und alles in dieser außerkörperlichen Erfahrung nicht gestimmt hat einfach oder immer wieder Ungereimtheiten waren. Und auch das sehe ich halt irgendwie so, das habe ich dann halt dann zu hinterfragen begonnen irgendwann, ob das, was ich erlebt habe, wirklich so eine außerkörperliche Erfahrung ist, wie es jetzt der Herr Monroe oder andere Größen erlebt haben, die ja doch in das ganze Welt oder überall halt herumgereist sind. Also
du warst nicht in unserer Realität quasi unterwegs, sondern du warst eigentlich in einer anderen Realität unterwegs. Aber es ist halt auch, ich meine, der Begriff außerkörperliche Erfahrung ist ja schon mal ein bisschen irreführend, ne? Weil das stimmt ja so nicht. Ne? Du bist ja immer noch genau, steckt ja so ein bisschen die Idee dahinter, ja, wir sind quasi eine Seele, die ist im Körper und dann geht sie aus dem Körper raus. Und das führt auch Tom Campbell sehr schön in diesem Joe Rogan Interview aus, das da gerade vor ein paar Tagen online gegangen ist. Ich habe es erst so am Anfang gesehen, aber finde ich sehr schön, weil da sagt er eben, das ist überhaupt nicht, was passiert bei einer außerkörperlichen Erfahrung. Da ist nichts, was jetzt aus dem Körper rausgeht oder so, sondern dein Bewusstsein schaltet einfach quasi auf einen anderen Datenstrom um. Er verändert halt immer diese Computermetaphern. Ne? Ja. Und das passiert da. Ja? Und es kann jetzt ein Datenstrom sein, der jetzt quasi deine eigene Realität, aber von verschiedenen Perspektiven aus, die jetzt nicht dein Körper sind, also du schaust dann nicht durch deine Augen, sondern du nimmst da irgendwie anders wahr oder du bist wirklich in einer völlig anderen parallelen Wirklichkeit, die es offenbar gibt. Ich sage jetzt nur offenbar, weil ich habe es noch nie erlebt oder so, aber es gibt da sehr viele hochintelligente Menschen, die das ausführlich beschrieben haben und ich habe keinen Grund zu glauben, dass die alle lügen. Und das ist schon... Wie hast du da, magst du jetzt noch ein bisschen erzählen über deine außerkörperlichen Erfahrungen? Was hast du da für eine Technik angewandt? Wie hast du das erlebt?
Ich habe es begonnen, ich will jetzt natürlich nicht zu weit ausführen, wenn ich Schluss machen muss, müsst ihr sagen. Aber Ich habe begonnen damit, das zu recherchieren. Da habe ich ja Schlafparalyse-Erlebnisse habe ich halt gehabt und eine Schattenfigur gesehen etc. Das ist relativ bekannt. Und dann habe ich recherchieren begonnen und dann habe ich gelernt halt oder versucht halt diesen Zustand dann halt bewusst herbeizuführen. Technik, also ich habe halt irgendwann begonnen in der Früh früher aufzustehen, kurz ein bisschen wach zu bleiben und dann mich wieder hinzulegen und halt irgendeine Meditationstechnik zu verwenden. Und dann driftet man halt meistens in diesen Zwischenzustand ab, wenn man es gut macht oder so.
Aha.
Also das war halt so die einfachste Technik. So, dass man einfach wie soll ich sagen, die ist eigentlich bekannt, die nennt sich, glaube ich, in den Fachkreisen die Waking Back to Bed Methode.
Die was? Also
Waking Back to Bed.
Aha.
Also sozusagen, man steht irgendwann nach 4-5 Stunden Schlaf auf, bleibt 10 Minuten wach, legt sich dann wieder hin, nicht vielleicht in einer anderen Position oder etwas aufrechter, sodass man nicht sofort wieder einschlaft. Und dann ist man halt gedanklich und körperlich in einem schon sehr entspannten Zustand durch den Schlaf davor und schafft es dann halt einfacher, in diesen Zwischenzustand zu kommen, wo der Körper dann schläft und der Geist halt wach bleibt. Das war eigentlich dann so die Methode.
Magst du irgendein Erlebnis noch erzählen, das du mit dieser Technik gehabt hast, das dich jetzt beeindruckt hat, vielleicht besonders?
Oder ja, natürlich. Aber also meine Erlebnisse waren, wie gesagt, relativ banal. Also ich kenne ja die ganzen Leute, die dann von ihren außerkörperlichen Astralreisen erzählen, wo sie am Mond waren oder so. Wie gesagt, ich habe es halt dann nie weiter aus meiner Wohnung habe ich es fast nie rausgeschafft.
Warum eigentlich? Was hat die da zurückgehalten?
Ja, der Zustand hat dann meistens aufgehört.
Aha.
Also ich habe es dann geschafft, schon so quasi mich aus dem Bett zu begeben, wenn man das so nennen will. Und halt sich im Zimmer halt herumzubewegen. Aber das bin dann meistens gescheitert, wenn ich dann aus der Eingangstür zum Beispiel rausgehen wollte oder so. Oder durch die Eingangstür durchschweben wollte. Da hat es dann meistens, der Zustand aufgehört und ich bin halt aufgewacht.
Hast du eine Idee, warum? Hast du dir das selbst nicht zugetraut oder?
Vielleicht ist es unterbewusst irgendwas in mir programmiert. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen, so genau.
Okay.
Und wie lange hat das dann so circa gedauert, der Zustand oder das Erlebnis?
Zustand wird bis zu 5 Minuten maximal, würde ich mal sagen.
Okay.
Mhm. Ja.
Letzte Frage von meiner Seite. Hast du dich irgendwie mit diesen ganzen Drohnenalarmen, ich nenne das jetzt einfach so ein bisschen respektlos, aber es ist durchaus, glaube ich, eine sehr ernstzunehmende Sache. Hast du dich damit ein bisschen beschäftigt?
Ich habe es miterlebt, also habe es mitbekommen, ja, schon. Bin auch noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Also dass die sogenannten Drohnen, die sind mir klar, dass das irgendwelche Militär- oder Polizeidrohnen sind, mit den ganzen Fluglichter und
Warnlichter, das ist mal klar. Ist nicht so klar. Letztens hat, ich glaube, war das nicht der Governor von Kalifornien? Ich glaube, irgendjemand hat in offizieller, LP Indy hat, glaube ich, davon berichtet auch, das ist so ein, der macht so einen Astronomiekanal und der berichtet da sehr viel drüber. Jedenfalls, da gibt es angeblich jetzt Aussagen, dass Lichtkugeln da dahergeflogen kommen und aus diesen Lichtkugeln werden dann strukturierte Objekte.
Bürgermeister war das von irgendeiner.
Oder Bürgermeister.
Ja.
Mhm. Ja, okay. Und da stellt sich für mich dann schon die Frage, was ist das für eine Technologie?
Okay, na, aber ich habe jetzt eigentlich an die Drohnen doch, die normalen Warnlichter haben, so wie alle
fliegenden Objekte. Aus der Nähe sehen die dann so aus, aber aus der Ferne ist das einfach nur so ein Lichtpunkt, so ein Blurb. Und dann irgendwie morphen die dann zu so strukturierten, klassischen Objekten. Und es hat mir ein bisschen daran erinnert, John Keel beschreibt es, glaube ich, zum Beispiel, ja, wo Leute ein UFO sehen, ein klassisches, und dann plötzlich verändert sich das und ist eine Propellermaschine. Ja. Also an das hat mich das jetzt irgendwie erinnert. Ja. Und da hast du dann halt irgendwelche Orbs und dann wird daraus eine Drohne. Ja.
Also das habe ich noch nicht gehört. Ich habe nur halt so gehört, dass es gibt die Drohnen-Sichtungen, die vermehrten, und dann gibt es diese Orbs halt. Und irgendwie scheinen die Drohnen, die zu beobachten oder so, wird behauptet.
Ja, das kann ja auch alles möglich sein. Ja. Und vielleicht tarnen sich die Orbs jetzt dann als Drohnen. Es ist alles so crazy.
Aber dass da irgendwie sowas sich verwandelt oder so, das habe ich noch nicht gehört.
Ja, ich habe auch noch kein Video gesehen, leider davon, von sowas. Ja. Okay. Aber die Behauptung habe ich gehört. Ja. Also eine höchst mysteriöse Geschichte. Ja. Ja, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du, aus welchem Bezirk, darf ich das fragen, in Graz kommst du?
Ich bin Graz Umgebung, Hartberg Graz.
Ah, Hartberg Graz, okay. Ja, sehr schöne Gegend. Ne?
Ja, ist ganz nett.
Ja, wunderbar.
Ja, vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit und für die Zeit und für eure Sendung generell.
Ja, danke für deinen Anruf und deine wirklich sehr spannenden Gedanken und ich hoffe, wir hören uns wieder mal.
Gerne, ja.
Danke, Stefan. Ciao, Abend. Schönen Abend noch.
Tschüss. Ja, spannend. Mhm. Wirklich ein super, super Gedanke, eigentlich, finde ich. Wir haben ja da im Vorgespräch, ne, also eine Sache, die wir beide haben inzwischen, ist ja auch so ein bisschen diese Apokalypsenmüdigkeit. Also ich habe gerade letztens wieder einen Gedanken gehabt, ein Kanal, den ich sehr gern mag, auch die Y-Files, da hat er über die Quantencomputer-Apokalypse berichtet, wenn die Verschlüsselung wirklich nicht mehr funktioniert und wir da keinen Ersatz haben,
dann hat Bitcoin ein Problem.
Ja, nicht nur Bitcoin, dann hat dein Bankkonto ein Problem. Ja? Also Bitcoin, hat aus meinen geht dann halt sehr schnell, ne? Und wenn, ja, natürlich, da hat alles ein Problem. Ich meine, da haben wir sowas von ein Problem. Aber jedenfalls, da ist mir dann irgendwie, da habe ich gedacht, ich kann es nicht mehr hören. Okay. Bring it on. Echt, erzählt es mir nicht ständig. Ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten 35 Jahren, ich weiß nicht, schon praktisch jede erdenkliche Art, wie die Welt untergehen könnte, über das gelesen und mir darüber Gedanken gemacht.
Und irgendwie eiern wir immer noch herum, ne? Und
weiter. Ja. Vielleicht ist das so 3 Tage vor der tatsächlichen Apokalypse, wo wir das sagen. Ach, Tarek, das gehört dazu. Das gehört wozu? Wozu? Also diese, ja, also jedenfalls, Apokalypsenmüdigkeit möchten wir da jetzt einmal als Meme in den Raum stellen. Mhm. Es ist irgendwie, ja, Fear Porn, klar, hat was, aber
naja, wenn man sonst, das ist ja auch nichts, also auf Dauer irgendwie.
Nein, weil auf Dauer ist ja gar nichts was, ne? Aber
Nein, kann man sie wirklich ersparen. Also wenn sie denn dann kommt, dann werden wir es merken, gell?
Mit Sicherheit.
Aber es ist so, also, wenn heraufbeschwören.
Irgendwas von diesen Szenarien eintritt, also jetzt von Meteoriten, Kometeneinschlag bis, ist egal welches.
Mir hat da diese eine Sendung, wo mal ein Astronom, oder wer war das, irgendeiner hat einmal erzählt über, was nicht alles aus dem Weltraum kommend für die Erde eine Bedrohung sein kann. Ja. Da haben wir echt gedacht, oh, Wahnsinn, und wir leben da, als ob nichts wäre, tun wir da jeden Tag, machen unsere Sachen und freuen uns unseres Daseins oder auch nicht. Aber wir sind permanent hochgefährdet.
Es kann also jederzeit so sein.
Und da waren wir dann so, okay.
Es können die banalsten Dinge passieren. Es braucht nur jemand versehentlich auf den Knopf drücken. Naja, es war einfach das Netzchen, klar. Aber ich meine,
einmal war es schon fast so weit, ne?
Mehrfach war schon. Aber einmal war es Abel Archer, glaube ich, war da irgendwie. In den 80ern so. Ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und tatsächlich existieren wir noch, das ist eigentlich ein Riesenwunder, wie überhaupt die blanke Tatsache unserer Existenz eigentlich das größte Wunder ist. Und ja, ich habe da auch eine sehr interessante Sendung, die heuer noch kommen wird, wo es eben auch so um, ich sage jetzt mal, ich muss mich da erst noch viel tiefer damit beschäftigen, um die letztlich Detektion von Anomalien oder von ja, Kohärenz geht in der Realität, die eben durch zum Beispiel Meditation oder wenn ganz viele Princeton Exits als Stichwort.
Das und sollte man vielleicht noch ganz kurz umreißen. Ne?
Das das wird dann kommen. Und also im März, glaube ich, ist die Sendung angesagt. Da kann man wirklich gespannt sein drauf. Aber bei dieser Lektüre von Meaning in Absurdity, das wie gesagt verlinkt ist, und ich muss das jetzt kurz hinweisen, also auf Crop FM gibt es ja schon das ganze vorige Jahr lang gab es keine Werbung mehr. Also es gibt keine Online-Werbung mehr auf Crop FM. Aber diese Amazon-Links, die erlaube ich mir dann doch immer wieder mal zu posten, vor allem von Büchern, die ich wirklich spannend finde oder Bücher von Gästen. Und man kann auch was anderes kaufen, wenn man über diesen so einen Link einsteigt, nur so als kleiner Tipp. Und was mir auch bei dieser Lektüre dann gekommen ist, ist, wir tendieren dazu, Anomalien oder Absurditäten eigentlich auszublenden. Ne? Mhm. Also manchmal wirklich so buchstäblich auszublenden. Mhm. Ja, da passiert irgendwas Schräges und wir nehmen das gar nicht wahr. Ja?
Wenn es nicht ins Bild passt, wenn es nicht in das Bild der Wirklichkeit, wie sie ist,
genau. Passt. Oder eben auch so Beispiel, ne? Menschen haben irgendwie Entführungserlebnisse oder irgend sowas und dann nimmt man halt die Teile her, die jetzt halt so zu diesem comichaften Vorstellung von, ja, die Außerirdischen kommen im Raumschiff, nehmen die mit, tun die ein bisschen untersuchen, bringen die zurück und das seit, ich weiß nicht wie langer Zeit, dann nehmen wir diese Dinge halt, die da dazu passen, nehmen wir wahr und den Rest, naja, da hat es jetzt geirrt oder sowas, ja, und das ist natürlich ein Blödsinn, wie schon öfter gesagt. Und ich glaube, man sollte Anomalien jetzt nicht heraufbeschwören oder sie da in irgendwelche Sachen reinzusteigern. Das ist, glaube ich, noch gefährlicher fast, gefährlich. Aber man sollte einen möglichst entspannten Umgang damit haben.
Und dem quasi die Erlaubnis geben,
aufmerksam zu sein, auf solche Dinge zu achten. Synchronizitäten natürlich, das tun sehr viele, das weiß ich. Und Weil es sind eigentlich, man kann sagen, fast sowas wie Detektoren, Anomaliedetektoren. Ja? Wenn irgendwelche absurden Dinge auftreten oder irgendwelche Synchronizitäten auftreten, dann ist das eigentlich so ein bisschen ein Zeichen, okay, da passiert jetzt irgendwas, glaube ich. Ja, ich glaube, dass das so eine rot blinkende Lampe ist, die uns da auf was hinweisen möchte. Es will uns, glaube ich, auf was hinweisen. Das glaube ich. Mhm. Ja. Über was ich jetzt auch einmal gestolpert bin, weil ich gesehen habe, die Mimi ist auch im Chat, diese Telepathy-Tapes. Ich weiß, hast du dir das schon einmal?
Nein. Okay. Ja, gar nicht. Ich habe das vorhin im Chat, hat das jemand erwähnt. Ah, da habe ich mich noch gefragt, was ist das?
Und wir haben, es hat jetzt jemand angerufen, aber wir haben auch jemanden im Zoom-Call, und den habe ich jetzt gerade reingenommen. Entschuldigung, Anrufer, der du gerade über Skype anrufst, aber der in Zoom war, glaube ich, vorher da. Deshalb nehme ich den jetzt rein. Du kannst danach dann noch einmal anrufen.
Okay, gut. Ja.
Und lieber Anrufer, du musst jetzt deinen Player ausschalten. Sonst wird es nichts. Genau. Hallo. Hörst du uns?
Ja, ja, ich weiß nicht, wer jetzt dran ist von uns beiden.
Du bist ja, jetzt
du.
Dran.
Du, ja.
Okay, gut, dann ja, ich bin Axel und ja, hab mich schon mal angemeldet bei dir, ja, per Mail.
Ah, ja.
Hallo. So ein spezielles spezielle Thema energetische Anomalien, mit denen ich mich seit 10 Jahren auseinandersetze.
Anomalien, ja, wunderbar, ja.
Ja, also ich habe das Wort Anomalie auch eben gerade von dir gehört, das passt irgendwie.
Ja, genau.
Also schöner Übergang,
ja?
Schön weicher Übergang. Ja, also energetische Anomalien, die halt eben sich auf alle möglichen Art und Weisen halt eben auch bemerkbar machen, in unserem täglichen Leben halt. Ob man nun an Kraftorten ist, wo es Leute durchaus als positiv empfinden, gibt es ja auch durchaus andere Beispiele, wo es dann halt nicht so optimal läuft. Zum Beispiel im Straßenverkehr, ein schönes Beispiel ist, wenn man so eine Kreuzung kommt und die ist eigentlich gut einzusehen und kurz vorher siehst du so ein Schild, Achtung, erhöhte Unfallgefahr, und du siehst, also wie kann hier ein größerer Unfall passieren, es sieht doch alles ganz normal aus, ich kann alles einblicken. Ja, dann hast du schon einen kleinen Hinweis darauf, wie weit das gehen kann. Mit den Anomalien, denn die sind dann durchaus häufig dafür verantwortlich. Und es gibt ja Geomanten, wenn die es gut drauf haben, wissen die, wie die mit Steinsetzungen diese Energien, sagen wir mal, verschieben können oder auflösen können, um halt solche Anomalien auszuschalten. Also nicht auszuschalten, sondern halt abzuschwächen beziehungsweise so zu beeinflussen, dass dieser Unfallschwerpunkt keiner mehr ist.
Ja, ich glaube, die werden, oder überhaupt zu nutzen, oder? Also ich glaube jetzt diese, wenn du dich jetzt auf, du bist ja der Hörer, der gemeint hat, du hast in der Franzosen, wie heißt der schnell? Also du hast diese
Franzosenhöhle, genau.
Franzosenhöhle, ja. Also wo auch Erwähnung in geheimer Unterwelt ist, hast du das?
Ja, genau. Ich habe. Genau.
Ja, also jetzt gerade bei diesen Menhiren und so weiter, denke ich, dass man das eher genutzt hat. Ich weiß es ja nicht. Aber nicht so.
Ich wollte nur
geleitet hat vielleicht.
So ein paar Beispiele.
Ja, okay, ja.
Mhm. Ich habe nur zum Reinkommen irgendwie mal etwas erwähnt, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, worum es überhaupt geht. Deshalb kann man sich das ganz gut vorstellen, wie das energetisch aussieht. Ich kann aber gern mal über die Erfahrungen, die ich mit dem Heinz Kusch gemacht habe, in der Franzosenhöhle berichten, wenn das interessant ist. Kann
ja,
ich auch
ja, gern, ja.
Genau. Und zwar war das, habe dazu als Messgerät also fast 10 Jahren nutze ich dafür eine größere Spule, ein 60 Zentimeter Ding, was so halt eben als so eine Art Tesla-Spule, die halt so 10 Zentimeter Durchmesser hat, also Luftspule, und die, wo etwa 1000 Windungen Draht drauf sind. Und so kann
eine
man
Luftspule, Entschuldigung, den Begriff kenne ich nicht. Was ist eine Luftspule?
Ja, so gut ist es, das heißt, dass sie keinen Eisenkern hat.
Und
Magnet, danke. Ja, das, also sonst normalerweise haben viele auch einen Eisenkern, da geht es aber um was anderes. Und mit dem kann man ganz gut messen, welche elektromagnetischen Wellen da sind. Und ich habe mir eine Technik zugelegt, die das bis zwischen 0 und 100 Kilohertz, also 100.000 Hertz, messen kann. Und mit der Technik bin ich dann halt eben unterwegs und kann diese, was man dann sozusagen als Standard empfängt, kann das ganz gut interpretieren. Das sind so VLF-Wellen, die Very Low Frequencies, wie sie so schön heißen, die sehr langwellig sind. Und halt eben auch über solche Spulen auch gemessen werden können. Und die sind sozusagen immer da, weil die, das wissen die wenigsten unbedingt, die sind meistens wird die vom Militär genutzt, durch U-Boote, die dann halt so die halt eben mit den langen Wellen halt eben sehr weit auch kommen. Deshalb empfängt man die überhaupt.
ELF-Wellen meinst du, extra low frequency. Meinst du das?
Gut. Ja, das wären könnte man auch so sagen, die unter 10 Kilohertz sind.
Aha.
Aber eben halt in dem Bereich sind, ja, genau. Das ist recht, da sind sie zu Hause.
Mhm. Unter 10 Kilohertz, und das ist schon die Schwelle. Oder?
Soweit ich informiert bin, ja. Also, wie gesagt, dieser Bereich ist halt, bin mir mehr davon ausgegangen, dass es immer, dass sie halt eben permanent da, also weitestgehend da sind. Ab und zu werden sie auch mal abgeschaltet. Das sieht man ganz gut dann auf seinem Display. Und dann zeichne ich das halt mit einer entsprechenden Software auf, sozusagen, dass ich dann auch so ein Abbild habe. Und das ist halt eben so eine Grundeinstellung. Die fangen auch alle möglichen anderen Signale ein, die dann immer sozusagen im Bereich so zwischen, möchte mal sagen, so, das sind so sozusagen blitzartig, also im Millisekundenbereich, so zwischen 10 und 100 Millisekunden breit, also dauern. Das gibt es immer wieder. Die sind noch nicht so richtig detektierbar, also schwer zu sagen, wo die herkommen und was das bedeutet. Entscheidend war aber darum, das ist eine Grundlagentechnik, mit der ich dann halt eben an verschiedenen Orten auftauchen kann, um halt dort Messungen zu machen. Und das Besondere, was sehr auffällig war bei der Franzosenhöhle, war, die hat 4 Nischen innen drin. Ja, also wenn man da reinkommt, ich weiß nicht, ob du schon drin warst, aber wenn man da reinkommt, dann hat man so einen Raum von, also ich sage 4 Quadratmetern.
Also wo ist diese Franzosenhöhle? Entschuldigung, wo ist die?
Die ist im Raum Birkfeld auf einem Wildwiesen, heißt das dort, ist die, das sieht, man kann die ganz schwer erkennen, das ist der Witz an der
Birkfeld.
Sache.
Birkfeld, du musst mir ein bisschen mehr helfen. Welches Land?
Also das gehört natürlich Steiermark.
Also okay, dann war ich wahrscheinlich, also ich war mal, mit Heinrich Krusch und auch einer Hörerin von der Sendung, waren wir mal unterwegs. Vielleicht war ich da schon mal drin, aber ist schon lange her. Ja,
es ist jetzt, mittlerweile ist sie eingezäunt, kann sein, dass sie auch schon damals eingezäunt war, weil es doch sich rumgesprochen hat und die Inhaber von dem Wald halt eben auch nicht wollen, dass da jeder reinkommt.
Ja.
Haben sie dementsprechend auch damit eingezäunt, dass man da nicht so rein kann. Ja, auf jeden Fall, also ich sage, im Wald und sieht man auch nicht so ohne Wald, das ist dann ein bisschen abgelegen. Und dort war das Besondere halt, dass man, also ich komme nochmal auf die 4 Nischen zurück, also die sind sozusagen, das ist ein relativ, ja, ein Trockenmauer, wenn man so will, und mit einer großen Deckplatte oben drauf. So muss man sich diese Höhle vorstellen. Wer das Buch hat, wer die Bücher von Hannes Kusch kennt, hat die schon zigmal gesehen, weil die sind
Ich habe das alles nicht mehr jetzt so parat im Moment, aber ist das diese Höhle, wo er auch die TCN-Datierungen gemacht hat, von diesen Abdeckplatten?
Das müsste eigentlich normalerweise die Strebelgang gewesen sein. Aber
stimmt, das war der Strebelgang, ja, okay, passt, ja.
In dem war ich auch schon mehrfach, insofern habe ich da auch schon meine Messungen gemacht. Aber sehr auffällig war halt eben, dass wenn man in der Mitte steht, in der Franzosenhöhle, war das Spektrum noch so, als wäre man draußen, außerhalb der Höhle. Und wenn man dann sich langsam in die Höhle in die Nischen reinbewegt mit der Spule, dann sieht man, wie das alles wegfällt. Also das heißt mit anderen Worten, dann man sieht, wie auch das Rauschen, was auch noch bis zu einem gewissen Grad draußen existiert, wie das alles verschwindet. Also zu sagen, diese Nischen sind in der Lage, die komplette Elektromagnetismus zu absorbieren. Also das ist komplett weg. Mhm. Und das war eigentlich, da hat man das angeguckt, haben geguckt. Also es war nicht bei allen 4, sondern bei 3 von denen war das der Fall. Da haben wir uns angeguckt und auch gesagt, das ist ja interessant mal. Also das ist doch mal eine klare Aussage, dass hier Zusatzenergien am Start sein sind offensichtlich, die diese Art von Wellen von draußen her absorbieren können. Ja, und wie das so ist, dann hat Hannes natürlich gesagt, okay, dann es gilt aber in der Naturwissenschaft erst dann, wenn man das wiederholen kann. Da habe ich kein Problem, wenn ich wieder da bin, 3 Monate später, dann probiere ich das wieder aus. Und es ist mir seitdem, bin ich noch 5 da gewesen und nicht einmal ist das wieder der Fall gewesen. Was ein klarer Hinweis darauf ist, dass diese Energien nicht nur temporär sind, da sind. Das gibt noch ein weiteres Beispiel.
Dass sie nur temporär da sind, oder?
Ja, das ist
temporär. Okay. Das sind das habe ich gemeint, genau.
Da fragt jemand im Chat, ob die Franzosenhöhle die Höhle ist, in der es zu den seltsamen Temperaturveränderungen kommt.
Nein, das ist auch das, die seltsame, das ist auch das ist der Strebelgang. Das ist der Strebelgang, beziehungsweise wenn die Hochtemperaturen gemeint sind, dann war es die 12 Apostelzig. Das sind so die 3 Kernorte von der Forschung vom Kusch. Genau. Ja, also wie gesagt, vielleicht kann ich noch eine andere Geschichte dabei mit erwähnen. Denn es ist so, ich war auch in der 12-Apostel-Zeche und dabei ist mir etwas Ähnliches passiert, wo auch diese Energien mal da sind und mal nicht. Das sind also in der 12-Apostel-Zeche war ich in einem Raum und habe sozusagen geahnt, möchte ich sagen, naja, das ist ja manchmal so mit den Eingebungen, dass dort ein Ort sich befindet, an dem sich Bleiakkus eventuell selbst aufladen können. Ich gedacht, okay, darauf bereite ich mich vor, nehme den mit und habe den an eine bestimmte Stelle gestellt mit 2,6 Volt waren das und 6 Stunden später war absolut keine Elektrik da in der Nähe, so dass man hätte sagen können, okay, das wäre der Grund gewesen, das aufzuladen, aber zumindest ist er nach 6 Stunden wieder voll gewesen an einer Stelle, wo wirklich kein Strom war.
Also ja, selbst wenn da irgendwo Strom gewesen wäre, Akkus laden sie ja nicht einfach so auf. Ne? Also das ist ja völlig absurd. Oder, also, na gut, Bleiakkus weiß ich nicht. Vielleicht haben die irgendeine spezielle Eigenschaft.
Okay. Ja, das ist richtig. Da ist Schwefelsäure drin. Und das genau das vermute ich. Denn auch der Strebelgang hat mit Schwefelsäure durchaus Effekte erzielt, die man auch im geheime Unterwelt nachlesen kann. Denn dort hat es verschiedene Färbungen an verschiedenen Stellen. Also auch dort hat Schwefel sich irgendwie bemerkbar gemacht. Sehe ich eine gewisse Parallele in der Auswirkung. Ja. Aha. Interessanterweise, dass auch da habe ich gesagt, okay, beim nächsten Mal, wenn ich wieder da bin, bringe ich gleich mal einen Akku mit, der mir aufladen kann. Ist aber nicht wieder passiert. Da habe ich gesagt, okay, ich lasse meinen Akku da. Mal sehen, wann der wieder aufgeladen wird. Und das war dann wiederum der Fall. Aber es dauerte dann 3 Monate und dann war der wieder aufgeladen. Irgendwo in dieser Strecke muss er sich mal dann kurzfristig aufgeladen haben. Also es sind schon sehr extreme Fälle, die da gerade in der 12-Apostel-Zeche, die da ja nun gerade, wo es ja wimmelt von Effekten, also den kann ich noch sozusagen oben drauflegen.
Ja. Polygon fragt im Chat, ob du für diese Messungen zur selben Tageszeit beziehungsweise zum selben Tag im Jahr auch dort warst?
Nein, das war ich nicht. Die Tageszeit könnte sein, zumindest eine Überlappung. Aber ich muss dazu sagen, bin heute einen ganzen Schritt weiter. Ich habe mit einem kleinen Team zusammen einen Logger entwickelt, den wir dort positioniert haben, der jetzt seit 4 Monaten dort läuft. Die ersten 3 Monate habe ich schon mal ausgewertet, erfolglos. Für die, die nicht wissen, was ein Logger ist, das ist ein Gerät, was, sagen wir mal, alle 4 Minuten eine Messung der Akku von solchen Spannungen machen kann. Der beobachtet also sozusagen den Akku, ob er gleichbleibende Voltzahl hat oder ob die sich ändert. Das protokolliert er sozusagen auf einer SD-Karte und die kann man dann sozusagen rausnehmen, neue reinpacken und dann mal gucken, ob sich der Wert geändert hat. Und der hat sich über 3 Monate erstmal nicht geändert, aber wir sind gute Hoffnung, dass das eines Tages wieder tut.
Okay, im Chat möchte jemand gern, also jetzt Moment mal, du hast also, das eine ist mit dieser Spule, du nennst die Luftspule, hast du Sachen gemessen und das andere ist, ja, ist über einen Bleiakku.
Genau, richtig.
Was hast du denn jetzt gemessen, jetzt konkret über die Spule und kannst du da vielleicht auch noch ein bisschen erklären über die Funktion, wie die funktioniert? Also ich nehme an, das geht über wechselnde Magnetfelder, die du da misst, die dann Ströme induzieren in dieser Spule oder wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist eigentlich Elektromagnetismus. Man könnte rein theoretisch, um das mal grundsätzlich zu erklären, man könnte sozusagen mit einer Spule zum Beispiel auch Frequenzen senden und dann kann man mit der anderen Spule diese Frequenzen wieder aufnehmen. Nur, dass man jetzt das versteht. Also das ist sozusagen Sender und Empfänger, kann die eingesetzt werden. Ja, in dem Falle ist sie ja nur für den Empfang und guckt nach, welche elektromagnetischen Wellen sich in dem Frequenzbereich zu sehen sind und das über einen Frequenzbereich von 1 bis 100.000 Hertz. Also das heißt, sozusagen in dem Frequenzbereich kann man das sehr gut sehen und das wird, kann man auch mit einer entsprechenden Software gut abbilden.
Aber was du da misst,
Radiowellen.
Radiowellen.
Also andere, okay. andere Menschen nennen das Radiowellen. Entschuldigung, das hätte ich mal gleich sagen. Elektromagnetische Wellen ist der Fachausdruck,
also keine, aber
man kann auch Radiowellen sagen.
Rein magnetische Wechselwellen, sondern du elektromagnetische Wellen misst du damit.
Nur die würde er messen können. Hm? Ja.
Ja. Ja, reine Magnetwechselfelder würde er auch messen können, oder?
Ja, dann haben sie eine gewisse Frequenz.
Ja, Wechselfelder, ja. Okay.
Genau, dann wird es auch, müsste es dann auch gehen. Hm?
Und was hast du jetzt konkret gemessen in diesen, also jetzt zum Beispiel in der Franzosenhöhle? Oder?
Sagen wir mal so, es existiert ja, also auch in dem Frequenzbereich ist ja schon was los. Also wir müssen da muss nicht extra erzeugt werden, sondern wie gesagt, dort gibt es ja Sendefrequenzen, die auch wie in Mittelwelle, Langwelle, Hochwelle, Ultra, Kurzwelle, UKW, das sind ja alles Wellen, also alles Frequenzbereiche, die für bestimmte Wellen zum Senden und Empfangen von Signalen durch die Behörden freigegeben werden. Und das ist jetzt der VLF, also der Very Low Frequency Bereich oder Extreme Low, halt eben der halt in dem Frequenzbereich messbar ist. Da existiert ja was. Da ist es ja so, dass diese sagen wir mal, durchgehend in bestimmten Frequenzbändern, das kann man recht gut sehen, die sind dann so 2-3 Kilohertz breit ungefähr. Also sozusagen jeder hat ja seine Frequenz dort, in der er senden kann und halt eben ein Empfänger, was weiß ich, Militärs, das soll weitestgehend Militärs sein, die diese Frequenzen nutzen, damit die halt auch U-Boote und halt eben andere, ja sagen wir mal, weit entfernte Quellen empfangen können.
Ja, das verstehe ich. Ich möchte wissen, was du dort gemessen hast. Also das ist mir noch überhaupt nicht klar.
Jetzt. Und die, genau,
man kann also diese Dinge zur Informationsübertragung verwenden. Und ich habe auch schon davon gehört, genau, dass ELF-Wellen, das habe ich gehört, ich weiß nicht in welchem Frequenzbereich, dass die zur U-Boot-Kommunikation verwendet werden. Aber das jetzt einmal zur Seite. Mich interessiert, was hast du konkret wo gemessen und was glaubst du, dass das ist? Und wie schließt du aus, dass es irgendwelche anderen Quellen sind? Wie du selber sagst, da gibt es unglaublich viele, es braucht nur immer dein Handy eingesteckt haben, aber das ist dann halt in einem sehr hohen Frequenzbereich. Aber ja.
Ja, ich wollte eigentlich darauf aufmerksam machen. Es ist umgekehrt. Mir ging es gar nicht darum, zu zeigen, oder das war gar nicht mein Thema, sondern es ging eigentlich nur darum, zu zeigen, dass es möglich ist, innerhalb eines solchen, innerhalb der Franzosenhöhle tatsächlich diese Nischen dazu führen, zu bestimmten Zeiten wohlgemerkt nur. Ansonsten haben sie dasselbe, was man überall auch messen kann. Aber sie haben die Fähigkeit, zu bestimmten Zeiten die elektromagnetische Strahlung komplett zu absorbieren. Und das ist eigentlich, da gibt es ja erstmal keine technische Erklärung für.
Also du gehst dort rein und du misst halt allen möglichen, ich sage mal, Datenmüll, der da rumschwirrt.
Genau, so kannst du sagen, genau, ja.
Und dann gehst du in eine dieser Nischen und zu bestimmten Zeiten ist dort dann Stille.
Offensichtlich zu bestimmten Zeiten, genau. Das war beim allerersten Mal.
Wenn da immer Stille wäre, genau, dann wäre es halt abgeschirmt. Und wenn du jetzt aber, wenn du das jetzt aber misst, da ist jetzt gerade Stille in einer Nische und dann rausgehst ein paar Meter aus der Nische, dann ist draußen, also außerhalb dieser Nische, Business as usual. Also da ist der übliche Datenmüll. Das ist seltsam, okay?
Ja, diese Absorptionsfähigkeit, die würde man sonst normalerweise sagen, na gut, wenn man einen Bleikäfig hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch so. Aber bei Gestein, das ist schon nichts, womit man rechnen könnte. Das ist das Auffällige. Das wäre dann der
Es kommt darauf an, was im Gestein drinnen ist, ne? Man kann ja auch metallhältig sein. Also kommt aufs Gestein an, sagen. Ja, aber aber temporär, das ist das Komische. Das ist nur manchmal. Genau das verstehe ich in der Tat nicht, ja. Aber das heißt nichts.
Und das ist halt eben da sehe ich die Parallele eben zur 12 Apostelzeche. Denn dort ist ja Stein auch natürlich logisch, jede Menge Stein dort. in der Tiefe dann auch. Und dort ist es ein ähnlicher Effekt, wenn auch, sagen wir mal, wenn auch auf einem anderen Gebiet. Auch da temporär und eigentlich sehr auffällig.
Was meinst du jetzt? Auf was sprichst du da jetzt an in der 12-Apostel-Zeche?
Halt, wenn man dort halt eben, wir haben auch andere Messungen gemacht übrigens, auch mit Empfangsmessungen, auch mit der Spule auch. Aber ich wollte jetzt erstmal bei dem Extrembeispiel mit der Bleibatterie bleiben, um den Bogen zu spannen. Ja, einfach nur, dass das mal zu aufzuzeigen. Deshalb liegt es sehr nahe, dass auch dort die Gesteine auf irgendetwas reagieren, sodass sie auch dort bestimmte Effekte erzielen, physikalische Effekte erzielen, die halt eben ungewöhnlich sind.
Ja, müsste man halt jetzt ein bisschen genauer klassifizieren, was du meinst mit ungewöhnlich, aber okay.
Ja, in dem Fall ist also eine Bleibatterie aufzuladen mit auch nur eben temporär, ist auch schon irgendwie außergewöhnlich, dass man.
Erzähl es nochmal mit Strom der Bleibatterie. Also du hast dann eine Bleibatterie, also ich glaube, irgendjemand hat geschrieben, Autobatterien sind das auch, ich kenne mich da wirklich
jetzt. Ja, ganz genau. Okay. Exakt, ja. Das ist im Prinzip eine kleine Autobatterie. Ja.
Also eine Autobatterie, die hast du wohin jetzt mitgenommen? In die Franzosenhöhle oder wo?
Das war, Entschuldigung, wenn ich mich ein bisschen durcheinander gebracht habe, aber nein, das war bei der 12-Apostel-Zeche in
Kloster Neuburg. Du hast also eine Bleibatterie, also im Prinzip eine Autobatterie, in die 12-Apostel-Zeche gestellt, an eine bestimmte Stelle. An welche Stelle hast du die gestellt?
Genau. Wer sich auskennt, es gibt da einen Raum, in dem in einer Nische, nämlich auch eine Nische, ein Trog steht, ein großer, ja, ich möchte sagen Krug oder wie man sowas nennen könnte. Also wir würden vielleicht heute da Blumen drin pflanzen. Und das ist der steht in einer Nische und da habe ich mir den Akku mit dazugestellt.
Warum gerade dort? Warum hast du den dort hingestellt? Hattest du irgendeinen Hinweis oder was?
Ja, ich habe, bitte nicht lachen, aber ich habe es gependelt und irgendwie hat es geklappt. Also ich habe es eigentlich an einer anderen nochmal, um es vielleicht nochmal klarer zu sagen, habe ich gedacht, okay, das kann eigentlich nicht sein und habe einen Tag drauf nochmal einen zweiten Akku mitgehabt, habe den auch da reingestellt und es ist da aber nur für 4,5 Stunden und deshalb war er auch nicht ganz so stark aufgeladen, er war nur bei 11,5 Volt. Nur, dass man sieht, also es ist kein Zufall, sondern den nächsten Tag hat das auch nochmal geklappt.
Also das war wiederholbar in dem Sinn. Aber jetzt nochmal, wie bist du drauf gekommen, eine Bleibatterie da überhaupt aufzuladen? Weil auf das kommt man ja jetzt nicht. Wie bist du überhaupt auf das gekommen?
Stimmt. Ich habe das an anderen Stellen auch schon probiert gehabt. Also
warum?
Das war jetzt nicht das zum ersten
wie bist
Mal.
Du drauf gekommen, Bleibatterien irgendwo als Messgerät zu verwenden? Weil das machst du ja dann in dem Sinn, ne? Wenn ich die richtig
verstehe. Ja, stimmt, ist richtig, das mache ich tatsächlich. Das war eine Intuition. Ich weiß nicht, wer mir das eingegeben hat. Es war einfach da, dass ich das ausprobieren wollte und hat geklappt. Ja, ein bisschen wirklich Zufall. Ich habe es auch an bestimmt 50 anderen Stellen probiert und nirgends hat es funktioniert, aber da hat es halt funktioniert.
Also kann man sagen, I had a dream oder so.
Ja, ist irgendwie einfach so eine Eingebung, würde ich es mal nennen. Ich weiß, es klingt ein bisschen, aber es hat...
Nein, es klingt ja in dieser Sendung, Eingebung kann man in dieser Sendung ruhig haben. Es ist absolut erlaubt. Ja. Es ist eine legitime Informationsquelle, aber bitte transparent machen, weil wie kommt man denn auf die Idee, irgendwo Bleibatterien hinzustellen und zu schauen, ob sich die aufladen?
Es ist so, also vielleicht muss ich ganz kurz sagen, das gehört zu einem, also ich bin davon ausgegangen, dass es energetische Anomalien gibt und habe mir darüber Gedanken gemacht, wie könnte man sie nachweisen. Das war meine Überlegung. Ich habe mittlerweile über 500 physikalische und chemische Versuche der Schulphysik und für Studenten halt mir sehr genau angeguckt und habe da so einen Pool draus gebildet, von denen ich meine, dass auch mit denen etwas nachweisbar ist.
Mit was ist was nachweisbar?
Mit verschiedensten Experimenten. Mir ist irgendwann klar geworden, es kann sich nur um Energien handeln, die mit denen man die Physik nicht kennt. sonst würden sie ja schon längst erforscht sein. Also muss das irgendwas anderes sein. Also diese Beispiele, ja, wie wir schon eingangs, ich habe ja eingangs gesagt haben, dass Unfallschwerpunkte da sind oder das heißt,
was für Schwerpunkte?
Unfallschwerpunkte also da sind oder
ja.
Oder zum Beispiel, dass auf Burgruinen ja auch durchaus, also an ich war zum Beispiel Watzeneck war ich auch und habe da dort auch geforscht.
Ach, die Frage war im Chat vorhin auch, schon, genau.
Was für Frage?
Watzeneck.
Aha.
Oder?
Ja, dann passt es ja. Ja, da habe ich also auch durchaus schon Messungen gemacht. Halt eben an solchen Orten ist es besonders offensichtlich, dass da Energien sind, weil die haben ja solche Burgen nicht irgendwo hingestellt, sondern da, wo Energien schon waren und wo es schon Hinweise darauf gab, vielleicht durch die Kelten oder vielleicht wussten es auch die Templer genauer, wo solche Energien auch sind und die man für, ja, wahrscheinlich für alles Mögliche nutzen kann. Und das sind halt eben Orte, an denen ich das eben halt eben auch mit meinem Equipment aufgetaucht bin und Messungen gemacht habe. Halt, vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, Messungen, die jetzt, wie misst man, die große Frage ist jetzt, wie misst man Energien, die keiner kennt oder die wissenschaftlich nicht nachgewiesen sind? Das ist natürlich eine besondere Herausforderung und deshalb habe ich gedacht, okay, vielleicht haben sie irgendwie eine Wechselwirkung mit anderen Experimenten, die wir kennen. Das war mein Ansatz. Ja, habe mir dann irgendwie überlegt, welche Experimente könnten das sein? Das muss ja irgendetwas sein, was relativ labil ist, wo man, sagen wir mal, relativ schnell ein Ergebnis kriegt, was man schnell aus der Mitte rauskriegt, so aus dem Standardraum. Ja, und habe also einen ganzen Haufen von Experimenten gemacht, mir einfallen lassen, Fallgeschwindigkeit, um mal was zu nennen, Oberflächenspannung und ähnliche Dinge, die halt, wo man da Auffälligkeiten feststellen kann.
Mhm.
Das also, ich will nur mal, dass man den Ansatz versteht, ja. Also es ist wichtig, ist mal, deshalb, weil du hast mich ganz völlig korrekt darauf aufmerksam gemacht, naja, wie kann es denn sein, wie kommt man darauf, eine Bleibatterie zu nehmen, ja?
Ja.
Das war halt eben auch das ist eine von den Möglichkeiten. Ich habe insgesamt etwa 40 Möglichkeiten ausgeguckt, von denen habe ich knapp 20 schon ausgetestet, um zu sehen, ob man damit diesen Nachweis führen kann.
Verstehe, okay.
In Bezug auf Watzeneck, ich habe vorhin Watzeneck gesagt, Watzeneck heißt es korrekt, ja. Ist auch noch die Frage, was hast du dort gemessen?
Da habe ich auch mit elektromagnetischem Equipment, auch mit die Spule ist eigentlich immer dabei, konnte da aber nichts Auffälliges feststellen, habe aber andere Messungen gemacht in Bezug auf, wo es auffällig wurde, ist ein optischer Versuch, mit dem ich doch deutliche Unterschiede feststellen konnte im Vergleich zu anderen Stellen. So muss ich es ja sagen. Weil es gibt ja, man kann ja, die Schwierigkeit ist ein bisschen eine Referenz, also eine Referenz zu finden. Das heißt also da, wo es überall gleich ist sozusagen. Also ein neutraler, energetisch neutraler Ort. Sodass man sagen kann, okay, um Unterschiede aufzuzeigen, also Anomalien, muss man ja erstmal sagen, was neutral ist, bevor man sagen kann, das ist eine Abweichung.
Ja, natürlich. Also die beiden Anomalien, wenn ich das jetzt kurz zusammenfassen darf, die du jetzt erfassen konntest, war zum einen, dass ein Bleiakku, hat sich der vollständig geladen oder nur teilweise?
Ja, vollständig.
Vollständig geladen
hat? Also fast vollständig.
Ja, was hatte der für Kapazität, weißt du das?
Das ja, 7 Amperestunden. Ich habe dann mal, um sicher zu gehen, dass es nicht nur Spannung ist, die nach oben gegangen ist, habe ich 2 Ampere in eine Lampe und dann habe ich die leuchten lassen, bis die Lampe aus war. Also das war ein ganz normal aufgeladen ist die. Also da konnte ich nichts feststellen.
Also das war das eine. Und das andere ist, dass in bestimmten Nischen zu bestimmten Zeiten in der Franzosenhölle Funkstille herrschte.
Ja, genau. Schön gesagt. Funkstille, genau. Das heißt mit anderen Worten, Absorption von elektromagnetischen Wellen.
Obwohl die im Rest, in der restlichen Höhle noch da waren und nur dort waren sie nicht da. Genau. Ja, schräg.
Also habe ich außerhalb der Höhle gemessen und innerhalb der Höhle. Also das heißt, wenn so man in der Mitte stand, war das identisch. Erst wenn man dann in die Nischen reingegangen ist damit, dann hat sich das Bild geändert komplett und halt eben zur Absorption geführt, sogar von so ein elektromagnetisches Rauschen, was auch immer normalerweise da war, selbst das ist dann weg gewesen. Also das ist schon sehr auffällig. Ach so, das kann man sich übrigens auch, das Messergebnis kann man sich tatsächlich in geheime Unterwelt ansehen. Das ist dort auch abgebildet als eins der Beispiele. Und ich glaube, er hat sogar in seinem Buch auch beschrieben, kurz, was wir da gemacht haben.
Mhm. Ist das auf der Seite 93 von der ersten Ausgabe von Geheime Unterwelt? Dort.
Ach so, ja, das ist die Frage. Okay, ich nehme es mir sofort vor hier. Es liegt ja schließlich hier.
Ja, also auf der Seite 93, Bild 108, das Bild oben zeigt eine Frequenzmessung im Freien.
Sehr gut.
Aha. Ja, der hat es jetzt vor mir liegen. Genau, und das ist deine Messung?
Das ist meine Messung, ja. Aha, genau. Und das okay. da siehst du auch diese, die auf, oben siehst du den aufgeklappten Laptop und dieser Laptop zeigt nochmal diese, sagen wir mal, einen kurzen Ausschnitt, der halt eben dort auch aus der Nähe ist. Man sieht auch dann, dass die Rotverteilung sich auch nicht da aufteilt. Also es ist nur so ein Beispiel. Und da sieht man auch, dass die an diese verschiedenen Orte, ich habe es dann nochmal ganz klein, sieht man noch, in welcher Nische ich irgendwo war.
Verstehe. Ja, wie interpretierst du das? Hast du dafür schon irgendeine Interpretation oder so? Oder irgendwelche Gedanken noch dazu, was das jetzt bedeuten könnte?
Also generell muss ich vermuten, dass es dort, dieser Stein irgendwie wahrscheinlich eine Zusatzenergie bekommt. Also ist meine aktuelle Theorie, die ich, wenn es irgendwie soweit ist, dass ich sie beiseite legen muss, aber solange versuche ich sie zu belegen, ist, dass ich da durchaus noch kosmische dass zu der Erdenergie, die dort offensichtlich diese Sachen auch, die halt einem auch in der Höhle sind, eine kosmische Energie dazukommt, sodass, wenn sich das zusammentrifft, dass dann es dazu führt, dass diese Steine ihre Funktion, also oder diese Funktion plötzlich bekommen. Das ist meine aktuelle Theorie.
Ja, man könnte jetzt fragen, wie kommst du drauf? Also was für kosmische Energie? Aber okay, ja.
Also, ja, kosmische Energien, die also doch durchaus dazu da sind, wenn man in der Astrologie wird das ja auch so zum Beispiel auch, die haben, da redet man ja auch von Energien, wenn was weiß ich, so eine
ja, aber in der Astrologie, der Begriff, also du, das haben wir jetzt wieder bei diesem extrem schwammigen Gebrauch des Begriffs Energie. Ja, Entschuldigung, ich will nicht nerven damit, aber die Energien, mit denen du sprichst, das sind da tatsächlich, ich sag mal, energetische Phänomene, das sind elektromagnetische Wechselfelder. Vielleicht Felder, die wir noch gar nicht wirklich messen können, wo aber irgendwie dann eine Auswirkung da ist. Also man könnte sie also messen, da sind wir noch nie auf die Idee gekommen, dass die überhaupt da sind und daher. Und du hattest jetzt eine Eingebung, hast gesagt, okay, vielleicht wieder ein Bleiakku und tatsächlich, da tut sie irgendwas. Okay, aber in der Astrologie, wenn da von Energien gesprochen wird, dann wird von alles mögliche, Gemütszuständen oder keine Ahnung was gesprochen. Also das ist völlig was anderes. Also da, das würde ich nicht vermischen, weil dann verwirrst mich völlig.
Genau. Also es ist so, ich würde es mal so rum ausdrücken. Ich meine, es ging nur darum, da geht es um die Stellung der Planeten. Das ist ein astronomisches Thema mehr. Ich habe es nur auf Astrologie
gebracht. Ja, okay, das ist natürlich interessant, die Stellung der Planeten, weil da hat die haben tatsächlich Auswirkungen. Also wie die Planeten stehen, da gab es irgendwann einmal eine NASA-Studie. Stimmt, also warte mal, was war da schnell die Auswirkung? Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, ist zu lang her, aber ja, da gab es wirklich. Was ich mir jetzt erinnere, tatsächlich also Studien.
Ja, ich gebe mal so ein Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Also wenn zum Beispiel es, wenn die Erde auf die, sozusagen und das die Venus und der Mars und Jupiter alle, wenn die alle auf einer Linie liegen, ja, dann gibt es mit Sicherheit irgendwelche energetischen Effekte. Davon würde ich schon mal ausgehen. Ja, also eine Linie meint sozusagen, wenn die, ne, kann man sich das vorstellen? Wenn die, ja. Irgendwann gibt's das ja mal, dass die irgendwie sozusagen auf einer Linie liegen.
Ja, da also könnte schon
alle,
was sein.
Nicht alle neun oder was, ne? Das ist
ja. Also Room 302 schreibt auch, Frau Helden Wieder hat in einem Beitrag bei Hangar 18b auch mal angesprochen, dass bei Sonnenaufgang in Steinsammlungen eine Art Vibrieren oder so nachzuweisen ist. Ja, da gibt es also alle möglichen Effekte. Offenbar, ich meine, oft weiß man halt einfach nur noch nicht, wie sie entstehen. Und das Rätsel klärt sich dann irgendwann auf. Aber es ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass da irgendwelche Effekte dann zufällig entdeckt werden oder durch Eingebung, die dann wirklich zu neuen Erkenntnissen führen. Ne? Ja, sehr spannend, du. Also vielen Dank, dass du das da hier mit uns geteilt hast. Und man kann dann eben in geheime Unterwelt, kann man dann auch noch ein bisschen mehr über das lesen, was du da gemacht hast. Ja, also falls ihr da wieder interessante Dinge messt, bitte gern wieder vorbeischauen und uns aufklären oder informieren.
Mach ich gerne.
Ja. Okay. Ja, dann. Dann vielen Dank für deinen Anruf und frohes weiteres Forschen.
Ja.
Jawohl. Ganz vielen herzlichen Dank. Jo.
Okay. Tschüss.
Ciao.
Ja.
Ja, am 28. Februar schreibt da jemand, ihr habt das nämlich auch schon gehört, stehen eben 7 Planeten so in einer ebenen Linie. Fragen wir nicht, was der Teufel was.
Ja.
Auf jeden Fall ist
es. Kommt immer wieder. Wann ist das?
Jetzt am 28.
Ein Februar. Ein Alignment am 28. Genau. Februar. Wow. Ja.
Das ist ein ganz seltenes, das kommt nur alle paar hundert Jahre mal vor.
Mhm.
Die Geschichte.
Ja, das ist interessant.
Aha, da schreibt jetzt hier, ab 21. Jänner standen 6 Planeten in einer Reihe. Okay.
Also wir sind gerade in so einem Alignment. Wir sind
gerade in so einem Alignment, genau.
Aha. Ja, das erklärt viel. Das ist gerade eine sehr dichte Zeit. Aber ja. Das ist es ja eigentlich immer. Also,
das sagen wir irgendwie auch jedes Mal.
Wir sagen das eigentlich die ganze Zeit. Das sagen wir jedes Mal. Ja, es ist ja wirklich so.
Ja, auf jeden Fall spannend.
Ja. Und wir haben den nächsten Anrufer.
Hallo.
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 Ja,
hallo. Hört ihr mich? Gut, ja. Hallo.
Ja. Eine bekannte Stimme, ja. Hallo.
Ja, ist nicht gerade ein Seltener, der anruft. Und da möchte ich mich jetzt auch einmal für die Sendung bedanken, für die Kartort-Sendung. Im November, das hat mich sehr gefreut,
ja.
Dass die zustande gekommen ist.
Genau, war ja irgendwie auf deine Initiative auch ein bisschen hin, ne? Du hast da irgendwie drauf hingewiesen. Aber es gab viele, die mich auf Ulrich Schneider hieß er, ne?
Ulrich Schneider,
ja. Hingewiesen haben und dann war es endlich einmal soweit, ja. Ja, interessantes Thema. Wir haben es ja dann auch mit den Hangar 18B Jungs besprochen. Es ist stellenweise wirklich rätselhaft, muss ich echt sagen.
Ja, also sagen wir so, es war für mich ja eine Win-Win-Win-Win-Situation. Also für mich war es, auch für die Sendung war es, also ein neues Thema, das behandelt werden hat können.
Ja.
So für Herrn Schneider auch ein Gewinn, weil er hat da sogar Mitstreiter für seine Forschungen über die Sendung gefunden.
Wirklich? Das freut mich. Das
war schon. Ich habe sogar erwähnt, dass er aufgrund schon der Sendung, dass es angekündigt war, sogar Interessenten hat für seine Reisen, weil er jetzt im Wohlverstehen.
Das erwähnt er in der Sendung?
Aber in der ganz kurz.
Aber da war die Sendung ja noch gar nicht, da kann sie ja noch gar keine Wirkung gezeigt haben, oder? War allein schon die Ankündigung so.
Ich vermute die Ankündigung, ich habe das, wie die Sendung fast aus war, hat er das kurz erwähnt. Also. Aber gut. Und ja, es ist auch für die Zuhörer Gewinn, weil das irgendwo demonstriert, dass man eigentlich achtsam sein muss, dass es sehr viel zu entdecken gibt und dass es sehr vieles nicht erklärbar ist, was wir im Alltag vorfinden. Wir müssen es nur sehen. Es ist oft vor unseren Augen. Es ist oft sehr ein banales Thema oder wo man sagt, okay, das sind Dinge, wo ich eine sofortige Erklärung habe und damit ist es erledigt. Und man beschäftigt sich nicht damit und dann kann es aber passieren, dass diese Dinge, naja, nicht in dem Sinn das sind, was sie zu sein scheinen, und dass ein tieferes Geheimnis, eine tiefere Geschichte drinnen steckt. Und das, glaube ich, ist das größte Hindernis, dass wir eigentlich sehr unseren Horizont erweitern können. Das ist jetzt nicht nur auf die Archäologie jetzt bezogen, als sehr viele Dinge, die jetzt, ich sage jetzt mal, ein UFO kann so gestaltet sein, dass es ausschaut wie ein Werbeflieger für irgendeine Zahnpasta-Marke. Wenn sie die Außerirdischen so klug sind und sich so tarnen, okay, dann haben wir keine Chance. Und dann sind die halt, da könnte man so ein bisschen paranoid werden.
Ja, da könnte es wunderbar, weil dann ist plötzlich alles ein UFO, das sich jetzt nur tarnt. Also ja, alles paranormal. Da wäre jetzt vorsichtig. Ja. Da.
Aber es war jetzt ein plakatives Beispiel. Ja, aber, ja. Da wollte ich gar nicht reinsteigen. Ja, es ist so, dass beim Archäologie-Thema ist sehr viel los. Es entwickelt sich.
Es ist im Moment bei allen Themen sehr viel los. Es ist, ich meine, beim UFO-Thema ist extrem viel los. Ne? Also es ist an allen Ecken und Enden bersten die Mauern. Kommt mal vor.
Ja,
was nicht immer gut ist.
Ja, ich sage mal, ein bisschen hat es auch damit zu tun, dass wir in einer sehr intensiven Medienwelt leben mit sehr vielen Informationen, das kann man so sagen, ja. Wo der Multiplikatoreffekt enorm ist. Also dadurch, dass wir uns über soziale Medien austauschen können, sammelt sich was zusammen. Also es ist wirklich so, dass man eigentlich für jedes Thema eigentlich schon irgendwo 5, 6, 7, 8 Kanäle irgendwo findet, wo man sich dann einen Überblick verschaffen kann, was passiert da diesbezüglich in meiner Umgebung oder was passiert international. Da kommt man mal drauf, ja, man ist ja nicht der Einzige, der sich einmal Gedanken gemacht hat oder was erlebt hat. Und das Phänomen ist weitreichender, häufiger und vielseitiger, als man es jemals zum Beispiel in den 80er Jahren hätte vorstellen können. Wahrscheinlich war es damals auch so, aber wenn ich jetzt im Jahr 1980 mich jetzt damit beschäftigt hätte, mit irgendeinem Thema, Erdstahl zum Beispiel, dann wäre das ein bisschen eine einsame Geschichte gewesen.
Ja, da gab es noch kaum Informationen, also da gab es, glaube ich, noch viel weniger Forschung als heute, ne? Wenn wir jetzt zum UFO-Thema schauen, da war in den 80ern, da gab es schon die Arbeit von Vallée, da gab es schon die Arbeit von John Keel. Und da ist, ich finde, grundsätzlich nicht viel weitergegangen. Also es ist dann eher jetzt wieder so eine Rückkehr in relativ einfache Szenarien, wo halt irgendwelche Raumschiffe abstürzten und dann die amerikanische Regierung halt versucht, die nachzubauen und bla bla bla. Ich sage nicht, dass das nicht alles tatsächlich so existieren kann, aber das Phänomen scheint schon meiner Meinung nach ein Teil des Phänomens scheint schon auf was völlig anderes hinzudeuten. Man kann natürlich nicht ausschließen, dass auch diese Dinge tatsächlich passieren und dass Jack Barber ja wirklich jetzt außerirdische Artefakte da geborgen hat und vielleicht nicht nur exotische Technologie, die irgendwie verloren kann. Ja, wie auch immer.
Das. Ja, es ist irgendwo immer zu allen Zeiten auch ein Problem gewesen, dass es zu einem Hype kommt. Und wenn so wie in den frühen 90er Jahren zum Beispiel, es gibt dann immer so Phasen, wo das ein bisschen abgeschwellt ist und dann ist es wieder hochgekommen, abgeschwellt. Und in diesen Hype-Phasen kommt dann relativ viel raus, wo ich sage jetzt, okay, sehr vieles kann ich heute als ja Mitläufertum, Trittbrettfahrertum jetzt ad acta legen. Es gibt dann auch hier, vielleicht gibt es sowas wie eine Massenpsychose dadurch, dass,
ja,
aber wie das gesagt,
einfache
das Phänomen an sich geben tut das natürlich schon, gell? Aber
es gibt das Phänomen
in der Größe und so verbreitet ist, dass das auf das runterzubrechen ist, ist halt auch fraglich.
Ja. Aber wie gesagt, das ist also ich sage nicht, dass es so ist, ja, also, aber wie gesagt, aber es gibt immer Probleme. Mhm. Es gibt dann auch Probleme, wie das alles wahrgenommen und verarbeitet wird. Und das ist auch wie wir Dinge interpretieren, ist ein Kind der Zeit, sage ich jetzt einmal so.
Das stimmt schon. Du, aber jetzt, um dann auch noch jemand anderen vielleicht heute noch zu Wort kommen zu lassen, was wäre jetzt für dich ein Highlight in der archäologischen Forschung derzeit?
Ich habe jetzt, weil ich zufällig drüber gestorben bin, eine kurze Geschichte über unterirdische Völker in China.
Okay.
Ich kann es noch nicht bestätigen, weil ich es jetzt nur gelesen habe, aber es von Antimatrix.com ist es zum Beispiel die deutsche Version. Und zwar, dass die Geschichte geht so, dass am 28. Februar 2003 gab es in China in einer Kohlenmine, die habe ich schon recherchiert, das ist eine Katastrophenmine, wo dauernd Bergwerksunglücke passieren. Und auch damals gab es ein Unglück mit 14 Verschütteten, 12 waren tot und 2 waren vermisst. Und die hat man dann später auch als für tot erklärt. Diese 2 Bergarbeiter, ich glaube Lao Peng und Wu Han haben die geheißen, waren aber eingeschlossen, kommen nicht raus und haben halt gewartet auf Hilfe. Und wie sie dann realisieren, dass sie nicht mehr rauskommen und dass sie wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig gefunden werden und die Vorräte zur Neige gehen, da haben sie als letzte verzweifelte Versuch den Teil der Mine erkundigt, die schon lang stillgelegt worden ist, die an der nicht mehr gearbeitet wurde. Sie Stollen sind kilometerweit, ein weitreichendes kilometerweites Stollsystem, und sie versuchen in diesem Labyrinth irgendwie hinauszukommen, und das haben sie versucht und tappen sich vor. Und wie sie dann so sie vortappen im alten Stollensystem, haben sie irgendwie ein Kollege, also einer von den beiden gesagt, du, da ist irgendwas. Irgendwas ist da. Und er gesagt, da, vielleicht was, hat er gesagt, das, vielleicht ist es eine Halluzination, vielleicht sind wir unter Stress. Aber es war dann wirklich so ist die Überlieferung gewesen. Es waren tatsächlich Menschen, die zwar kleiner sind als gewöhnliche Menschen, aber der Bergarbeiter sagt, er hat sie eindeutig als Menschen wahrgenommen. Es sind kleine Menschen, die in seinem Fall nicht aufgetaucht sind. Und es waren durchaus gastfreundliche Wesen.
Also, lebendig zu dem Zeitpunkt, wo die das dort gesehen haben? Ja.
Ja. Es sind zwei Bergarbeiter, die versucht haben, weil sie verschüttet sind in diesem Kohlebergwerk, sind sie einfach in dieses Stollsystem hineingelaufen, wo eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr, das ist ein Riesenlabyrinth, wo niemand mehr gearbeitet hat. Das ist das alte, uralte Stollensystem, das vielleicht ein paar hundert Jahre vielleicht schon alt ist. Und da sind sie reingelaufen, sie haben nicht gewusst, wo sie hinlaufen.
Haben die eine Beleuchtung da noch gehabt? Oder wie haben die denn?
Das ist nicht so überliefert, aber sie haben wahrscheinlich, nehme ich an, dass sie schon Beleuchtung gehabt haben.
Ja, müssen es gehabt haben. So. Aber die Frage, wie lange sie da schon drinnen waren, da waren sie ja sicher schon einige Zeit drinnen, ne? Und wie lange diese Lampen da.
Genau.
Oder es waren Bleiakkus, die sie automatisch wieder geladen haben, aber das glaube ich jetzt nicht.
Ja, ja, genau, da wollte ich noch kurz, weil ich selber in der 12. Apostelzeche war, hat der Besitzer, der Herr Dr. Scherottenfels, erzählt, dass er einen riesigen Turmalin-Kristall, Turmalin-Mineral, das ist eine Platte, die im Boden eingelassen ist, die noch original vom 16. Jahrhundert ist oder früher. Und ich weiß nämlich, dass Turmalin sehr empfindlich auf menschliche Körper reagieren. Also Turmalin merkt schon in einigen Meter Entfernung oder 20 Meter Entfernung, dass du dich dem Kristall annäherst und erzeugt dann sofort elektrische Ströme. Deswegen ist Turmalin, das ist der pyroelektrische Effekt, das ist eine spezielle Form des piezoelektrischen Effekt.
Aber schon bei Annäherung, das finde ich sehr erstaunlich. Aber okay,
noch nie gehört. Deswegen ist,
okay.
In der Wikipedia steht pyroelektrischer Effekt, da wird Turmalin die Turmalin-Gruppe als erstes genannt. Deswegen sind sie so beliebt bei Bewegungsmeldern, weil da ist nämlich genau der gleiche Turmalin drinnen.
Wirklich? Okay.
Weil dieser Turmalin merkt deine Körperwärme. Du bist ja eine Infrarotquelle.
Okay. Ja, ja.
die Energie, also die Photonen treffen auf den Turmalin und er reagiert sofort auf die Körperwärme und fängt sich zu verziehen an, es fließt elektrischer Strom und das machen sich die Hersteller von Bewegungsmeldern zunutze. Sobald Turmalin einen Strom generiert.
Es geht über die Wärme und dass er sehr schnell dann reagiert und sie ausdehnt oder so. Und dadurch dann durch diesen Piezo-Effekt, genau. Aha, interessant, wusste ich nicht.
Pyroelektrische Effekt, ja, kann man dann
machen.
Okay. Also wie gesagt, falls in Erdstellen oder in Tunnelanlagen Hitzeanomalien sind oder elektrische Ströme, die eventuell elektrische Felder aufbauen können, würde ich vielleicht einmal untersuchen, wie hoch der Turmalin-Gehalt vielleicht in der Wand drinnen ist, dass vielleicht turmalinhältiges Gestein ist, dann würde die Wand schon auf dich reagieren und dann gibt es die dementsprechenden Phänomene. Ich weiß jetzt nicht, wie stark der Effekt ist. Ja. Also,
diese zwei Bergleute, also die gehen dann da genau. durch diese offenbar ausgedehnten und wahrscheinlich sehr alten Gänge. Wie alt ist dieses Bergwerk? Weißt du das?
Habe ich versucht zu recherchieren. Es gibt wenig Informationen. Ich habe zwar chinesische Webseiten auf Chinesisch, auf Mandarin, aber die, wenn ich da jetzt zum Übersetzen anfange mit Online-Translatern, das hat sich irgendwie verloren. Aber es ist ein Problem mit die Mine von Shishi heißt sie. Da habe ich es lokalisieren können, wo das auch ist. Und es war vor einem Jahr hat schon wieder Katastrophenunglück gegeben. Also
die ist noch aktiv, diese Mine.
Die ist noch aktiv und die ist da wird noch weiter gearbeitet und da werden immer irgendwelche Leiter verhaftet wegen
Missachtung. Und wie heißt diese Mine jetzt noch einmal?
Shishi.
Also, und wo, die ist wo ungefähr in China?
Es ist, glaube ich, doch in der Nähe der Küste. Aber da lüge ich jetzt, ich kann es vielleicht im Chat noch vielleicht nachreichen. Nein, also die Geschichte war so, dass dass es tatsächlich, also keine Halluzination, es waren tatsächlich dann Wesen. Und sie haben eigentlich relativ leicht Kontakt aufnehmen können, auch wenn sie die Sprache nicht verstanden haben. Sie wäre laut der Aussage des einen Bergmannes relativ leicht zu erlernen gewesen. Sie haben eine eigene Beleuchtung in ihren Stollen. Das Licht ist, sagen wir mal, so hell genug, dass man ein Buch lesen hat können. Aha. Das sind so Kristalle gewesen.
Sind wir wieder bei den leuchtenden Kristallen, okay. Ja.
Genau, diese Leuchtkristalle.
Hermetische Brennleuchten, oder wie man sagt. Du, wie buchstabiert man Shishi?
Yixi, glaube ich, Yixi, J-I-X-I.
Wie? Sag einfach, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Yixi, J wie Josef.
Ja.
I wie Ida. Aha. X wie Xaver.
Aha, J-I-X-I.
Yixi, ja. Yixi in der Provinz Heilongjiang. Ja, also. Aha.
Okay.
Da kann man die Mine gibt es wirklich, die ist sogar noch im Betrieb, auch wenn das offensichtlich eine sehr, sehr skandalträchtige Mine ist.
Ja, offenbar.
Die Wesen haben gedacht, dass die Bergleute von der schrecklichen Welt an der Oberfläche zu ihnen geflüchtet sind. Ja. Okay. Sozusagen, dass das Leben eigentlich unerträglich wäre und haben sie dann aufgenommen unter ihresgleichen. Also es war, sagen wir so, es war eine relativ egalitäre Welt. Sie sind sehr bescheiden, sie kommen mit wenig aus. Sie ernähren sich von so einem Pilz, der jetzt keinen Geschmack gehabt hat, aber er hat halt frisch geschmeckt und man verjüngt sich dadurch. Und der Pilz wird auch dazu verwendet, um Papier, also Schreibunterlagen herzustellen, weil sie dürften irgendwo ein entwickeltes Schreibsystem oder ich nehme mal an, eine Schrift gehabt haben.
Okay.
Geschildert ist dann auch noch, dass sie zwar wenig Eisen verwenden, aber Bronze, Silber und Gold, glaube ich, sind die Hauptmetalle, die sie verwenden. Und es ist ja,
wo nehmen sie das her? Auch aus diesem, also die leben also diese Wesen leben komplett unterirdisch. Das heißt, diese, oder? Also die kommen nie an die Oberfläche.
Nein, sie leben unter, also es sind auch viele Fragen offen, weil
naja, nur der natürlich.
Bericht zum Beispiel, dieser Bericht zum Beispiel so, es ist ja nur ein Arbeiter ja an die Oberfläche. Er hat gesagt, er hat sich zwar wohl gefühlt bei diesen Wesen, aber er wollte noch einmal die Sonne sehen und die Wesen wollten ihn ja aufhalten und gesagt, nein, tu das bitte nicht, ja. Und so, das ist furchtbar, wenn du das machst und so. Aber er hat sich da durchgesetzt und er ist dann an die Oberfläche, da haben sie ihm gezeigt, wie es rausgeht. Das war so ein tiefer, senkrechter Schacht irgendwo und dann ist er irgendwo an die Oberfläche. Die Wesen haben ihn bis zum Schacht begleitet und dann ist er irgendwie rausgekommen.
Also einer dieser beiden hat überlebt, oder wie, dieser beiden?
Beide haben überlebt, was mit dem anderen ist, ob der noch immer bei den Wesen lebt.
Gut, das weiß man jetzt, aber ich meine, einer hat nachweislich überlebt, weil der wollte wieder raus und der andere ist unten geblieben.
Genau.
Und der hat dann diese Geschichte erzählt, ganz offiziell.
Genau, der hat das einmal zuerst einmal den Verwandten, also die Verwandten haben ihn ja schon für tot erklärt, weil er ist ja erst nach fünf Jahren erst wieder aufgetaucht.
Nach fünf Jahren?
Er hat fünf Jahre
wann war das Ganze?
Ja,
das
genau.
Im Jahr 2003.
Da hat er am Anfang gesagt, ja.
Und ich glaube, nach fünf Jahren waren die chinesischen Behörden hinter ihm her, weil die chinesischen Behörden natürlich eine für die Angehörigen ja eine Sozialleistung, eine Rente ausbezahlt haben. Und wenn sich jetzt herausstellt, dass der doch nicht ums Leben gekommen ist, wäre das natürlich Sozialbetrug. Und da verstehen die chinesischen Behörden da keinen Spaß.
Gottes Willen, ja.
Und dann haben sie den hops genommen und verhört man auch noch. Und er hat, und vor allem hat er ja angeblich auch sehr viel Geld auf dem Konto gehabt und einen Diamanten hat er sogar bei sich gehabt, den sie sozusagen festgenommen haben. Und dann wollte sie mal in erster Linie wissen, wo er das Geld her hat und dann hat er auf einmal diese Geschichte erzählt. Dann haben sie ihn einmal zuerst in die Psychiatrie, der hat irgendwie einen Schaden gekriegt hat von seinem Unglück. Das ist ja durchaus möglich, dass der.
Ja, aber wie hat man sich denn erklärt, wo er die fünf Jahre war? Übrigens, Gustav schreibt, Kennedy-Story ist etwas anders. Ja, okay. Also anscheinend gibt es da verschiedene Versionen dieser Story.
Es gibt mehrere Versionen davon. Ja, ja. Vor allem die englischsprachige ist ein bisschen anders als die deutschsprachige. Aber im Prinzip ist es schon so, es sind zwei Bergarbeiter verschüttet worden, die sie treffen auf diese Wesen. In den einzelnen Situationen, wie die Wesen waren, gehe ich nicht ein, weil es wirklich verschiedenartig erzählt wird. Ja. Und es ist aber so, dass dann einer, also in allen Versionen, die ich kenne, ist dann einer die Oberfläche und die chinesischen Behörden haben ihn dann wegen Sozialbetrug versucht einzusperren. Oder
deshalb haben die Wesen ihm gesagt, er soll das nicht machen, weil das ganz schlimm ist. Er hätte auf sich hören sollen.
Wahrscheinlich, dass die das gewusst haben.
Und dieser Mann, hast du den Namen von dem Herrn, der da angeblich nach fünf Jahren wieder an die Oberfläche kam?
Ja, er heißt Wuhan.
Wuhan. Ist der irgendwie in der Öffentlichkeit?
Ich weiß nicht, ob was davor oder danach ist. Und sein Kollege war der Lau Pen. So,
und hat sich der auch auf irgendwelchen sozialen Medien geäußert inzwischen oder geoutet?
Ich glaube, dass er gar nicht Zugang gehabt hat zu sozialen Medien damals. Ich weiß nicht, wie das 2008 war. Ja, okay.
Ja, wenn er 2003 verschwunden ist, nach fünf Jahren auftaucht, 2008.
2008 war das, ob er da in den sozialen Medien
kam. Ja, aber inzwischen, ich meine jetzt, in der Zwischen, ich meine, wie hast du von dieser Geschichte erfahren? Wer hat die dann irgendwie?
Sie steht jetzt im Internet, zum Beispiel bei antimatrix.com, habe ich jetzt gerade die Seite aufgeschlagen.
Und wo hat der sie her? Ich meine,
es ist offensichtlich, hat man dann sich im Dorf das erzählt, weil der sehr verrückte Dinge auch in der Familie und auch zu anderen Leuten das erzählt hat und das hat ihm niemand geglaubt natürlich, hat klar, ja. Also, hat irgendein Dachschaden oder was und das ist aber dann schon die Runde gegangen, weil der natürlich darauf beharrt hat, dass es so war, weil, na gut, er muss irgendwo in den fünf Jahren gewesen sein.
Ja genau, ne? Wie hat man sich das erklärt, ne? Wo war er da?
Und die einen sagen, okay, er hat sich irgendwo versteckt, vielleicht seine Frau hat inzwischen angeblich neu geheiratet, er hat irgendwie ein Verhältnis gehabt, oder so irgendwas, irgendwas haben die Leute dann natürlich sich zusammenreihen und anfangen. Und manche haben ihm dann doch eher zugehört und haben das irgendwann, irgendwer hat das auch dann ins Internet, dann in die sozialen Medien nochmal später reingeschrieben und das ist dann viral gegangen.
Hat er das irgendwie belegen können? Hat er irgendwelche Belege dafür gehabt? Irgendwelche Beweise? Ich meine,
es steht nichts, weil die Behörden haben ihn zuerst abgeholt und haben ihn verhört, wo er überhaupt rausgekommen ist. Und die haben ihn dann, nachdem sie festgestellt haben, dass er geistig komplett gesund ist, er war nicht verrückt oder was, und die chinesische Volksarmee hat ihn angeblich am Flughafenstützpunkt verhaftet und seitdem ist er verschwunden. Also er kann nicht mehr sagen, keine Ahnung, wahrscheinlich ist er im Gefängnis. Er wird wahrscheinlich nie mehr sagen können.
Und wer hat die Geschichte dann verbreitet?
Das ist aus den sozialen Medien in China. Und das
ja, schon, jetzt, aber weißt du.
Ich kann kein Chinesisch. Also ich kann vielleicht jederzeit ein Chinesisch zitieren, aber ich kann ihn nicht einmal aussprechen.
Ich meine, was ich mich halt auch ein bisschen frage, wenn ich dir jetzt ein bisschen durchlöchere die Story, ist, du hast gesagt, er war sehr reich und er hat sogar einen Diamanten bei sich gehabt? Der
Reiche hat mehr Geld. Ich glaube, es ist eine Zahl kolportiert worden bei 40.000 Yuan. Das ist jetzt nicht reich und einen Diamanten hat er gehabt und 10.000 Yuan. Hätte er ja gar nicht haben können, weil er ja gar nirgendwo offiziell gearbeitet hat.
Also die hatte er dabei, als sie ihn aufgegriffen haben?
Steht da zum Beispiel bei dieser Textversion 40.000 Yuan auf dem Bankkonto, 10.000 Yuan in bar. Und einen ungeschliffenen Diamant im Wert von 300.000 Yuan hat er bei sich gehabt.
Den hat er bei sich gehabt, okay. Nein, ich frage nur, weil wenn er jetzt wirklich reich gewesen wäre, hätte die Familie wahrscheinlich keine Sozialleistung bekommen. Aber nehme ich an, dass das wahrscheinlich ein
Kind ist. Aber die Familie hat ja nicht gewusst, dass er noch lebt. Also,
eine strange Story. Wirklich strange Story.
Ja, aber wie gesagt, ich kann es leider noch nicht belegen, weil es jetzt, jetzt einmal, weil ich es interessant gefunden habe, dass es überhaupt gibt. Ja, also.
Und es waren kleine Wesen, gefunden. also, wir sind wieder mal bei
menschlich,
den.
Ja, menschlich,
also Zwerge. Eigentlich.
Wahrscheinlich Zwerge, ja. Also, und sie sprechen eine andere Sprache als Mandarin und können lesen und schreiben offenbar.
Und ernähren sie von Pilzen.
Von Pilzen, die im Stollensystem wachsen, ja genau. Also das ist alles, was sie offensichtlich brauchen und wovon sich auch die Bergarbeiter haben ernähren können. Und das hat so einen Schlag, dass der war 39 Jahre, wie der, glaube ich, verschüttet worden ist und hat den Körper so die Gesundheit gehabt von 26 und 28, zwischen 26 und 28 Jahren, so habe ich es halt kolportiert. Ja. Also er hat sich verjüngt da drinnen und er hat 25 Zähne noch mehr gehabt und wie rauskommt, das hätte er angeblich wieder alle 32 gehabt, weil die Zähne dann nachgewachsen sind während der 5 Jahre, wo er dann. Ja. Aber wie gesagt, das sind so Sachen.
Ich muss sofort in diese Höhle, schreibt ja Moin, verstehe ich. Ja, das klingt also, das ist ein Jungbrunnen. Man muss halt dann jahrelang irgendwelche komischen, geschmacklosen Pilze essen. Das ist vielleicht nicht so lustig. Ja, okay. Es ist eine wirre Story, aber so wie alle diese oder viele dieser Geschichten, wo es dann halt um unterirdische Völker geht und so weiter.
Genau.
Who knows, aber könnte natürlich einen wahren Kern haben, wer weiß. Man müsste halt mehr über diesen Mann erfahren, aber so haben sie ihn halt einkassiert. Und
ja, und wenn der weg ist, ist das jetzt schwierig, weiter zu recherchieren. Ja,
ist schwierig.
Ja.
Aber jedenfalls, vielen Dank für diese interessante Geschichte.
Ja, vielleicht wollte ich noch sagen, bei Hangar 18B von Ramon Zürcher hat ein interessantes Video, möchte ich gerne im Chat noch verlinken, Unterwasserarchäologie. Und das war dann sehr erstaunlich. Die haben vor Malta, die haben da wirklich getaucht und da haben so viel Infrastrukturen, Bergwerke angefunden, so wie Jona Guni. Die haben das sogar vermessen im Wasser da drin.
Vor Malta, interessant. Ja, Malta ist interessant. Ja. Ich will schon seit Jahren da mal hin auch. Ja. Wir haben dann irgendwann einmal einfach so aus dem Blauen heraus entschlossen, eigentlich fahren wir mal nach Malta. Und dann bin ich erst drauf gekommen, was das für eine interessante Insel ist. Also da gibt es ja auch unglaublich ausgedehnte unterirdische Anlagen und genau. alles Mögliche.
Also, ah ja, Mopini.
So. Bitte? Ja.
Mopini, ist das jetzt das?
Mopini, was heißt das?
Na, Blödsinn, das war. Wie heißen diese unterirdischen Anlagen? Das,
in Malta.
Hypogeum, ja, ja. In Malta ist das Hypogeum.
Hypogeum,
genau. Hypogeum, drei Stockwerke tief. Ja. Ich glaube, momentan ist es für den Tourismus gesperrt. Ist nachweislich aus prähistorischer Zeit. Man hat angeblich 7000 Skelette mal im, gefunden da drinnen.
Ja, ja,
im
Jahr genau.
1900 und so hat man es gefunden. Und ist, hat von baulichen Details ähnelt schon den mitteleuropäischen Erdstellen auch sehr stark. Also,
ja, die ähneln sie alle, die Sachen. Das ist wirklich, aber diese, gut, diese spitz zulaufende Form, die ich lang für so absolut interessant, ich meine, die ist interessant, aber die ist halt auch statisch, glaube ich, irgendwo bedingt. Also ich glaube, dass das auch statisch gewissen Vorteil hat. Also.
Wird vermutlich einen praktischen Zweck gehabt haben, ja. Aber wie gesagt, ich habe nur interessant gefunden, dass diese Dinge ins Meer weiter hineingehen, bis zu 20 Meter Tiefe. Also da sage ich, das war kein Erdbeben, wo sich kurzzeitig der Boden abgesackt hat, so wie in Neapel, wo antike römische Fußböden schon unter Wasser sind, weil natürlich der Vulkanismus den Boden halt absenken lässt, ja, diese flegräischen Felder. Aber das ist bei Walter nicht der Fall. 20 Meter, also von 8, die Oberkante war 8 Meter unter dem Meeresspiegel und die Unterkante war 20 Meter unter dem Meeresspiegel. Und ich nehme nicht an, dass das Bergwerk zur Zeitpunkt der Entstehung direkt am Strand gemacht worden ist. Also, dass dieser Steinbruch ist schon da gewesen, wie der Meeresspiegel noch 25 Meter tiefer war. Also,
ja. Ja, vielen Dank. Polygon fragt jetzt auch noch bitte um einen Link zur Geschichte in China und bitte auch den Link von dieser Geschichte in Malta. Bitte auch gern posten, muss da wieder mal bei Hangar 18b vorbeischauen. Und dann sage ich Danke und dann schauen wir, vielleicht können wir noch einen schnellen Anrufer reinnehmen, weil dann wird die Sendung heute eh schon bald enden. Also gut, dann wieder dann wie immer sehr spannend und ja.
Gerne,
bis zum nächsten Mal mal wieder. Ciao.
Ja, gerne. Ciao, Papa.
Ciao, Papa.
Ja. Das Lagerfeuer, also heute
ist auf, Tarek sagt Rimski.
Ja, legen wir mal auf. Heute ist wirklich, also jetzt ist echt schnell vergangen. Ja, es ist bereits 2-3 Viertelstunden. Das überrascht mich jetzt tatsächlich. Das Crop FM Zeitloch war halt wirklich besonders. Also falls jetzt noch jemand, einen schnellen Anruf können wir jetzt noch reinnehmen, aber es muss ja nicht sein. Also wir können, ich glaube, da waren halt wirklich sehr, sehr viele interessante Dinge dabei. Aber falls jetzt jemand noch irgendwas hat, was da jetzt noch reinpasst, oder auch nicht, muss überhaupt nicht reinpassen. Ich meine, wir hätten uns ja gedacht, dass viel mehr
zu dem Thema Barber, also, Whistleblower. Gell?
Ja, Whistleblower und dann diese ganzen eiförmigen Objekte, die da jetzt irgendwie inflationär, ich finde das so lustig, gell? Überall purzeln jetzt plötzlich die Alien-Eier durch die Gegend. Also hier auf
Wann
dieser Sendung.
Kommt Nicola Wohlgemuth wieder?
Ja.
Fragt Merlin.
Kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich heuer wieder mal was mit ihr mache. Ja, natürlich. Das ist immer wieder interessant mit Nicola. Wobei sie natürlich auch, sie macht auch keine Anfragen, sie hat harte Zeiten hinter sich. Also sie ist ja auch ziemlich angegriffen worden und so.
Okay.
Naja, du kennst doch diese ORF-Doku, oder? Oder diese am Schauplatz.
Ja, doch, stimmt.
Also,
ist schon eine Weile her, gell?
Nicht falsch verstehen, jeder muss kritisiert werden können, aber das ist halt alles dann teilweise so unter der Gürtellinie, das finde ich nicht sehr schön teilweise.
Ja.
Noch eine UFO-Story, bitte. Ja, also falls jetzt jemand noch... da ist jemand im Waiting Room. Nehmen wir den noch rein. Hallo.
Hallo, könnt ihr mich hören?
Ja, wir können dich hören.
Hi, habt ihr noch ein bisschen Geduld? Ich habe eine kurze Geschichte für euch.
Ja. So 10 Minuten, Viertelstunde haben wir noch. Dann müssen wir weiterziehen, weil ich bin halt auch schon ziemlich fertig, leider verschnupft. Bitte!
Ja, ich glaube, es ist ja schon fast 3 Stunden jetzt.
Ja, genau. Und die 3 Stunden sind immer so magische Grenze.
Ja.
Ich habe eine
Mondbrötchen.
Kurze Traudeimung.
Bitte? Bist du Mondbrötchen?
Nein. Nee, ich bin Kiwi.
Aha, okay. Das ist eine ähnliche Stimme.
Ich bin heute das erste Mal bei einer Live-Sendung mit dabei.
Sehr schön.
Sehr schön.
Ich höre sonst immer nur aus dem Archiv.
Gratuliere. Herzlich willkommen.
Ja, ja. Ja, danke. Ich habe eine kurze Trau-deinen-Augen-nicht-Geschichte.
Yeah, perfekt zum Abschluss. Perfekt.
Und die führt zurück auf eine Sendung, Tarek, die du gemacht hast im April 2022. Und die hieß Der Besucher. Und ich wollte die schon vor längerer Zeit mal wieder hören, aber ich weiß, dass du dir rausgenommen hast oder rausnehmen musstest.
Ich musste sie rausnehmen, ja, leider.
Ja, und es war eine Dame, ich meine, eine Deutsche, die in Amerika lebt, die eine Alien-Geschichte erzählt hat.
Na, sie lebt in Deutschland, ich glaube, ihr Vater war Amerikaner, aber ist ja egal, ja?
Ja. Und die hatte wohl so einen typischen Grey-Besucher.
Die hat einen klassischen Bedroom-Visitor, ja?
Ja, und ich hatte mir die Sendung eben angehört und habe dann den ganzen Tag darüber nachgedacht. Also die ist mir so richtig im Sinn so hängen geblieben. Und was mich da dann sehr beschäftigt hat, war, möchte ich denn wirklich mal so auch so einen Besucher haben wollen? Weil in der Vergangenheit, es war immer so, das ist irgendwie die Neugier, dass man denkt, ah ja, es wäre ja cool, mal so einen Außerirdischen so zu sehen. Und nach dieser Sendung habe ich da ganz sacht drüber nachgedacht und habe gedacht, nee, eigentlich ist es gar nicht so cool, weil es war ja auch so ein bisschen spooky alles. Und
klar.
Ja, also dann bin ich da abends ins Bett gegangen und habe so gedacht, nee, also eigentlich will ich das überhaupt nicht und habe die ganze Zeit so darüber nachdenken müssen. Und habe dann die Augen zugemacht, ich wollte schlafen und habe aber immer wieder die Augen aufgemacht, weil ich hatte tatsächlich Angst. Ich habe gedacht, nein, ich möchte sowas nicht erleben. Und habe immer wieder die Augen aufgemacht, um zu gucken, dass niemand da ist.
Oh Gott,
und ich lieg da im Bett. Ich lieg da im Bett und so macht es dann schon so 2-3 Minuten lang, dass ich immer wieder die Augen aufmache und dann mache ich sie auf und dann steht da einer.
Nein!
Eineinhalb. Ja, rechts neben meinem Bett, 1,5 Meter weg von mir, auch das klassische Grey-Erscheinungsbild, also größer als mir so 1,73 Meter, 1,75 Meter groß vorgekommen. Und ich hatte ja Angst, ich habe dann so einen Energieausschuss irgendwie gemacht, so. Also als Schutzschild, ich habe irgendwie so ganz viel Energie ausgesendet, so lass mich in Ruhe, mach mir nichts, geh einfach wieder weg. Und als ich das gemacht habe, hat er dann die Hände nach vorne gehoben und hat so mir zu verstehen gegeben, oder so habe ich es zumindest aufgenommen, ey, du brauchst keine Angst haben, ich mach dir nichts. Aber ich hatte trotzdem natürlich fürchterliche Angst. Und dann habe ich gesehen, wie er sich aufgelöst hat. Und das Auflösen war so, dass er sich wie so ein kriselicher Fernseher, also wenn im Fernsehen kein Programm läuft und es wird dann zur Krise, ist dann kriselig. Also so war das wie aufgepixelt, aber in verschiedenen unterschiedlichen Schichten, die dann alle kleiner geworden sind. Und dann war er weg. Und das ist meine Trau-deinen-Augen-nicht-Geschichte.
Wie lange hat das circa gedauert?
Also in dem Moment, wo ich die Augen aufgemacht habe und ihn gesehen habe, bis er dann wieder weg war, vielleicht 30 Sekunden.
Wie hat sich der dann aufgelöst?
Also wie so auseinandergepixelt, aber in verschiedenen Schichten. Also Wie ein Teil von oben, ein Teil von unten, ein Teil in der Mitte von oben und unten, dann verschiedene Sektionen, also wie so aufgeschnitten, die dann alles so zusammengeschrumpft sind, so pixelig, bis er dann weg war.
Das ist ja schräg.
Und also das war für mich auch total, also natürlich total real und beschäftigen mich bis heute. Wenn dann das Gehirn sich einschaltet und ich dann nur rational drüber nachdenke, dann denke ich natürlich, ja, also du hast an dem Tag die Sendung gehört, ja. Du hast den ganzen Tag dran gedacht und du gehst ins Bett und du willst nicht, dass es passiert und machst die Augen auf und zu, ne? Du hast dir das alles nur eingebildet.
Was ich an dem...
Die Stimme ist...
Ja.
Ja.
Entschuldigung, sprich fertig.
Also, diese Stimme ist natürlich auch in mir, ne? Aber ich weiß auch, dass, wie das passiert ist, war das für mich total real und ich habe auch diesen Energieausstoß gemacht. Das war jetzt nichts Ungewöhnliches für mich. Ich kann so komische Energiesachen machen, von denen ich nicht weiß, was es sind. Okay. Und der hat dann da praktisch auch drauf reagiert, ne? Also weil er die Hände dann hochgehoben hat und ich habe dann so verstanden, ja, ich brauche keine Angst zu haben, aber deswegen hat es das natürlich nicht besser gemacht. Und dann hat er sich aufgelöst.
Faszinierend. Wie hast du mit ihm kommuniziert? Also habt ihr wirklich gesprochen, akustisch oder? Nee. Okay, also nee, so üblich im Kopf, die Stimme im Kopf.
Genau, also ich habe eigentlich gar nichts gesagt, sondern einfach nur diesen Energieausstoß gemacht.
Aber das Wesen hat ja was. So ja, das Wesen hat was gesagt, ne?
Oder nur mit der Geste zu verstehen gegeben.
Ach so, okay.
Ja, genau. Mhm. Durch die Geste war es für mich, also so habe ich es zumindest verstanden, du brauchst keine Angst zu haben.
Was war das für eine Geste?
Der hat beide Hände so nach vorne gehalten, wie beschwichtigend, so, ne, wenn du ein Kind beruhigen möchtest und du nimmst so die Hand nach vorne und gehst so von oben nach oben, von unten nach oben und oben nach unten, so, ne, also du brauchst keine Angst zu haben, es ist alles gut, so hat er die Hände hochgehalten und, das hat aber ja natürlich nichts gebracht in dem Moment für mich.
Glaube ich. Aber was ich interessant finde an dem, also du bist im Bett gelegen und bist du dir sicher, dass da nicht mehr Zeit vergangen ist als 4 Minuten? Sprich, bist du dir sicher, dass du da nicht schon, und ich will das jetzt nicht quasi abtun als Traum. Ja? Wir haben gerade vorher sehr viel über Träume gesprochen heute und dass Träume wahrscheinlich nicht das sind, für was wir sie halten. Aber bist du dir sicher, dass du da nicht schon halb geschlafen hast oder vielleicht so in einem halbwachen Zustand warst und vielleicht schon mehr Zeit als 4 Minuten vergangen sind?
Also es war schon spät und ich habe mir auch aufgeschrieben, es war halb eins und ich war sehr müde und also es ist mir auf jeden Fall nicht länger vorgekommen.
Aber hast du da auf die Uhr geschaut? Das hast du nicht, oder?
Nee, aber also ich weiß, ich habe dann noch so am Handy rumgedaddelt und so, und dann war es 12:30 und ich war müde, und dann habe ich mich hingelegt und habe halt die ganze Zeit da noch drüber nachgedacht und habe gedacht, ich muss immer gucken, dass jetzt ja nichts passiert. Und dann habe ich das mit den Augen so 4-5 Mal die Auf- und Zugemacht, also nicht 1, 2, 3, 4, 5, also eben innerhalb von ein paar Minuten und dann, also so ist es mir zumindest vorgekommen.
Ja.
Und dann, ja, stand er da.
Das ist interessant. War es da dunkel im Raum oder hell? Oder?
Ja, nee, es war Nacht. Draußen war eine Straßenlaterne, also ein bisschen Licht ist reingekommen.
Du hast den aber, wie deutlich hast du ihn gesehen, ist meine Frage.
Ja, also ich habe die Form ganz klar wahrgenommen. Also der war sehr, sehr feingliedrig, sehr lange Beine, Arme, langer Hals, länglicher Kopf. Ich habe die zwei großen schwarzen Augen wahrgenommen und dass die Farbe, das war ja so eine gräu-dunkel, nicht schwarz, aber dunkelgrau, gräuliche Farbe.
Okay.
Ja.
Ja. Ja, gut,
dass Mimi hat gerade vorhin geschrieben, so, dass das eben genauso funktioniert. Denk nicht an den rosa Elefanten.
Ja, genau.
Ja, ich habe auch gedacht, ne, jetzt denkst du da die ganze Zeit dran und willst das nicht. Und dann passiert es sowas. Ja, wie es dann so ist manchmal, ne? Ja.
Ja, ja, vielen Dank für diese Gruselgeschichte zum Abschluss. Manche haben schon gemeint, dass sie jetzt wahrscheinlich nicht schlafen können, aber ja, so ist es halt. Also Crop-Up für immer auf eigene Gefahr, gell?
Es war ja viel los heute bei euch. Ich wäre gern die Erste gewesen. Aber heute war mir fast Stau und jetzt, mache ich den Abschluss.
Ja, es ist Wahnsinn. Ja, es ist, also wir freuen uns immer wieder, wie gut das jetzt schon funktioniert. Und ich finde, es war ein perfekter Abschluss.
Sehr fein. Dann
Vielen Dank.
Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und eine gute Nacht.
Ja, wir bedanken uns auch bei dir und vielleicht magst du wieder mal anrufen in einem zukünftigen Lagerfeuer oder auch man kann in normalen Sendungen auch anrufen und ein bisschen über diese komischen energetischen Sachen erzählen, die du da machen kannst. Das würde mich dann auch noch einmal interessieren.
Das mache ich sehr gern und wäre ich früher durchgekommen, dann hätten wir das noch mitgemacht, aber ich freue mich auf die nächste Sendung.
Sehr gut. Alles klar.
Okay, mach's gut.
Ja, danke dir.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ja, tschüss.
Ja, eine passende Geschichte nur zum Abschluss.
Ich finde das Lagerfeuer. Eine sehr passende Geschichte. Mhm. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch gleich zum Abschluss nehmen. Mhm. Ich glaube, die Temperatur steigt schon wieder, trotz Winter. Da heizt jetzt einfach sehr viel. Sabine, wie immer, es war mir ein Volksfest. Wunderbar.
Ja, Tarek.
Schauen wir, passen wir heuer auf uns, gell?
Ja, genau.
Auch ihr da draußen alle bitte schön aufpassen. Es geht so schnell, gell? Es ist bei uns beiden, binnen Sekunden ist das alles passiert. Und
Stichwort Achtsamkeit, gell?
Das Leben ist dann einmal zumindest für einige Zeit anders. Also bei mir bist du seit 20. November... Das Leben war mal kurzzeitig, aber sowas schon völlig anders. Mhm. Aber gut, wird schon alles wieder.
Ja, hoffentlich.
Dann, Sabine.
Ja, ciao an alle, auch da draußen.
Genau.
Wir wünschen einen schönen Abend noch.
Genau, schönen Abend.
Crop FM.
You are far from home, baby.
Und das nächste Mal Crop FM ist wieder mal Helmut Lammer mein Gast. Ich freue mich sehr. Helmut Lammer über unsere einsame Spezies Teil 2. Im November letzten Jahres erschien dazu zu diesem Thema, also da gab es ja schon mal eine Sendung. Und im November 2024 erschien dazu auch zwei sehr umfangreiche Artikel in einem renommierten Magazin, nämlich Astrobiology. Nennt sich Eta Earth Revisited Teil 1 und Teil 2. Also da geht es eben um erdähnliche Planeten da draußen, die dann vielleicht irgendwann, also Eta Earth ist so ein Begriff, also die dann vielleicht auch Leben hervorbringen können. Und da versucht man eben, in diesen zwei Papers versucht man eben die Drake-Gleichung zur Abschätzung der Anzahl technologisch entwickelter Zivilisationen in der Galaxie auf den neuesten Stand zu bringen. Hat sich ja einiges getan seit den, ich glaube, hat Drake das dann irgendwie auf ein Taschentuch, glaube ich, gekritzelt? War das in den 60ern, 70ern, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, über die Wissenschaft von Teil 1 des Artikels, also mal prinzipiell die Basis, wie kann man das überhaupt abschätzen, wie kann man da das noch genauer, welche Faktoren muss man da reinnehmen, also über die wissenschaftlichen Hintergründe des Artikels, der eben diese theoretischen Grundlagen, Planetenentwicklung, Atmosphären etc. behandelt, haben wir ja bereits in einer Sendung vom September 2020 gesprochen und nun hat das Ganze wurde das Ganze in konkrete Zahlen gegossen. Das heißt, man hat jetzt dann diese Theorie, die man da entwickelt hat, da hat man jetzt geschaut, okay, und wie, also quasi diese Formel, die jetzt um einiges komplexer ist und viele Dinge berücksichtigt, wie kommt man da jetzt zu einer konkreten Zahl und natürlich alles nach heutigem Kenntnisstand. Also diese Formel ist natürlich, da gibt es ja auch viele Unbekannte drinnen, die man dann einfach auf 1 gesetzt hat, also die jetzt keine Wirkung haben, die aber in Wirklichkeit ist 1 die Maximalzahl, ist wahrscheinlich kleiner 1. Aber will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Jedenfalls, man hat dann eine obere Schranke nach heutigem Kenntnisstand, nach heutigem Wissen über Exoplaneten und Kosmologie gefunden. Also eine Maximalzahl, der intelligent, also der technologisch entwickelten Zivilisationen in unserer Galaxis. Spoiler, diese Zahl ist nicht allzu groß und mehr davon erfahren wir am 7. Februar 2025. Dann ist Helmut Lammer wieder mein Gast und ich bin schon sehr gespannt auf die einsame Spezies Teil 2. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
All the jugglers on the train, keep it out.